Hallo David.
Hallo Robert.
Es ist ein bisschen Mittelsommer zurückgekommen.
Ja, ich habe ganz voll geschwitzt jetzt gerade auf dem Weg
hierher. Die ganze Woche 25 Grad. Und Yves, Sebastian und du sind am Wochenende zu Besuch bei mir. Mach's schön. Mach schönes Wetter.
Tischtennisturnier. Die Kinokönner gegeneinander.
Wenn du willst, aber ich glaube, da seht ihr alle keine Sonne.
Wir haben jetzt am Donnerstag Gespräch, wurde mir schon gesagt, wie es mit den Kinokönnern weitergeht.
Wow, das ist das erste Mal in 180 Folgen, dass du eine Sache on air sagst, die du mir so noch nicht vorher erzählt hast.
Habe ich auch tatsächlich selber erst gehört.
Ihr müsst wissen, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, habe ich David einmal geupdatet. Und er so, ja gut, danke.
Naja, aber jetzt kriegst du mein Update hier live mit allen anderen. Also es geht eher darum, wie machen wir mit diesen Live-Sachen weiter. Bei dir wird es ja jetzt eine Pause geben vielleicht, aber wir werden auf jeden Fall nochmal auf einer Bühne aufschlagen. Und das bespreche ich dann am Donnerstag.
Wer ist jetzt eigentlich wir?
Und dann kann ich...
Wer ist jetzt wir?
Erstmal bespreche ich das mit meinem Management und dann besprechen wir das mit dem Experian und dann besprechen wir es mit den Kinokönnern am Sonntag beim Grillen, bei dir im Garten zu Hause.
Alles klar.
Also das
klar.
Ist die Kette. Und vielleicht, ihr erfahrt es dann
vielleicht
gleich nächste
David
Woche.
Vielleicht redet auch in der Königsform mit sich selbst. Man weiß
nee, ihr erfahrt es dann nächste Woche, wie es dann da weitergeht.
Okay, diese Woche, was haben wir denn Schönes? Passt auf, Leute. Wir haben ein paar Filme mitgebracht. Wir haben einen kalten Abstecher mal um diese, was hat das jetzt eigentlich mit Stefan Raab mitgebracht? Wir gucken mal, was erwartet uns denn noch so im Kinojahr? Und David hat auch noch irgendwas, von dem er mir verschwiegen hat. Er meinte, es wäre noch was, von dem er vergessen hätte, das. Er hat auf jeden Fall Never Let Go gesungen. Auf jeden Fall, die gucke ich die Woche noch.
Besprechen wir Transformers? Dürfen wir schon?
Können wir doch machen, oder? Können wir das?
Wann war das Embargo? Ich weiß es nicht mehr.
Warte mal, 20.
20.
Scheiße.
Ist am Freitag.
Nee, ist zu spät. Okay, wir haben weniger Filme, als ich gedacht habe, mitgebracht.
Ja, eben. Deswegen, das ist auch so seltsam. In den USA ist das Transformers One-Embargo schon gefallen. Und wir dürfen halt immer noch nicht drüber reden. Mich pisst das so krass an.
Wie fandest du den denn?
Wie fandest du ihn denn? Ich werf die zu Spiegel.
Na, das ist... ja, hallo, Spiegel?
Ja, ich spiegel die Frage.
Das habe ich früher nie gemacht als Kind, dieses Begriff gleich später gelernt. Aber Stopp-Tee und so.
Nee, was ist Stopp-Tee?
Stopp-Tee ist, wenn man Fange spielt, Stopp-Tee ohne Widerschlag und so.
Ohne Widerschlag kenne ich.
Du rufst Stopp-Tee, dann darfst man still und darf auch nicht angeschlagen werden.
Kenne ich nicht. Ich kenne, wenn es immer dieses nein, doch und dann sagt man immer einmal mehr als du.
Ja.
Und dann hat dann jemand gesagt, immer tausendmal mehr. Und dann habe ich natürlich clever gesagt, so ja, aber dann habe ich ja trotzdem noch einmal
ja,
mehr.
Ja, aber dann irgendwann sagt man eiskalt, selber lachen alle Kälber. Oder Jackpot war, Martin
Jackpot
guckt schon richtig mitleidswert. Jackpot war immer, heute ist der Tag der Selbstbenennung. Kennst du das noch?
Ja, nee, das kenne
ich. Und man gesagt, du bist ein Arschloch, heute ist der Tag der Selbstbenennung. Okay.
Weil wir heute über einen Roboter sprechen.
Du hast ein Trivia mitgebracht.
Das ist kein Trivia. Weil du ja bei den Kinokönnern...
So einen Roboter mitgebracht.
Ja. Robert Hofmann. Nee, ich habe mir einen Quiz mitgebracht. Du magst es doch so gerne. Und zwar eins, was wir bei den Kinokönnern schon gespielt haben.
Ja.
Ich habe Roboterfilme, beziehungsweise anders, ich habe Terminator-Rip-Offs mal durchgeguckt.
Ja,
weißt,
geil.
Weißt du, was ein Rip-Off ist?
Na, so Verarschung.
Ein Klon.
So ein, ja, aber halt so schlecht produzierte, also im Grunde Trash-Versionen von, oder?
Ja, genau. Also irgendjemand hat gesagt so, oh, das hat finanziell an der Kinokasse funktioniert, lass das Ganze mal fast komplett bei der Story klauen, dasselbe Plakat raushauen und den Namen minimal abändern. Wirst du gleich merken, weil ich habe hier eine Reihe von Filmen, die klingen wie einen Film, den wir kennen mit einem Roboter. Und ich will von dir wissen, gibt es diese Filme wirklich oder auch nicht? Wir fangen an mit dem Alien Terminator.
Also ich sag ja immer, zu
der
dir,
erste
der Erste. Und eigentlich hatte ich jetzt gedacht, diesmal hast du dir überlegt, weil er
hatte
das
ich,
immer
hatte
so,
auch.
Ja,
hatte ich auch.
Aber jetzt fühle ich auch wieder, dass du über diesen Gedanken dachtest, das könnte er sich denken und deswegen gibt es Alien Terminator.
Alien Terminator gibt es, ja, das ist richtig. Ist witzigerweise ist eher ein Alien-Klon als ein Terminator-Klon aus dem Jahr 1995 aus den USA. Die Frage ist aber, gibt es den Alienator?
Nee.
Doch, den gibt's. Der Alienator heißt auf Deutsch auch der Vollstrecker aus dem All.
Ja, das hätte ich ja wieder gesagt. Das
von 1990 und unter anderem gibt es Geschichten vom Set, dass die Darsteller sich so hart betrunken haben, dass einer der Darsteller mit einem Dreh ausgetauscht werden musste. Und dann haben sie eine Szene reingeschnitten, wo er seine Seele überträgt auf einen anderen Darsteller, damit sie mit dem weiterdrehen können, weil der wohl so betrunken gewesen ist, dass der am Set nicht mehr erschienen ist.
Ja, aber ich frage mich dann immer, das heißt, die haben das aus irgendwelchem bestehenden Material gemacht? Die haben digital die Seele übertragen?
Nee, nee.
Oder hat er diesen Drehtag gehabt, wo er wusste, ja, ich bin jetzt gefeuert, aber ich muss noch drehen? Ja. Also gehst du ans Set, ja, weißt, keiner will dich mehr, musst aber noch die, ja, Szene abliefern, in der du die Seele wechselst.
Also es gibt auch ganz witzig bei der Vollstrecker aus dem All oder dem Alienator ist, am Ende wird diese Figur geköpft. Ist ein Android und der wird geköpft. Und die Szene hatten sie schon, gedreht. Und das Ding war, dass er vorher ja seine Seele in einen anderen Darsteller übertragen hat. Der wird in der Szene geköpft. Und dann schneiden sie auf den Kopf, aber das ist dann der Kopf von dem Originaldarsteller, weil sie das schon gedreht hatten und nicht mehr die Kohle hatten.
Ach, das ist dann also auch der Hauptdarsteller, der so betrunken war?
Nee, als der Hauptbösewicht, der so besoffen war.
Ja, ist ja ein Hauptdarsteller.
Ja.
Hätte ich meine titelgebende Figur. Ja.
Also schaut euch Alienator an aus dem Jahr 1990, dann bekommt ihr was Lustiges zu sehen. Gibt es den Film Contaminator?
Ja.
Das ist korrekt, Robert. Du kennst dich aus mit deinen Trash-Filmen.
Ja.
Bei dem ist witzig, ich lese mal kurz von Wikipedia vor. Der heißt im Original nämlich Shocking Dark, so heißt es auf Englisch. Shocking Dark, in Klammern auch bekannt als Terminator 2 mit römischen Ziffern, Terminator 2 mit einer normalen 2, Alien 2, Alienators oder Contaminator ist ein italienischer Science-Fiction-Film von Bruno Mattei. Und Bruno Mattei ist bekannt dafür geworden, ganz miese italienische Rip-Offs von amerikanischen Franchises zu drehen. Und weil die in Italien offenbar ein anderes Urheberrecht haben, durfte der da diese Filme Terminator 2 oder Aliens 2 nennen. Sie heißen dann halt nur zum Beispiel in Deutschland, weil hier das Urheberrecht geschützt ist, heißt es dann halt anders, nämlich Contaminator oder in den USA Shocking Dark. Aber es gibt Länder auf der Welt, wo es einen zweiten Terminator 2 gibt.
Hast du einen dieser drei Filme bis jetzt gesehen?
Ich habe einige dieser, Shocking Dark ist ein Film aus meiner Jugend gewesen tatsächlich, den ich sehr gerne geguckt habe. Und nachher kommt gleich auch noch einer, den gibt es zum Beispiel bei YouTube. Aber erstmal möchte ich wissen, gibt es den Lady Terminator?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, ja, aber langsam muss da einen eingebaut haben, der nicht funktioniert. Und weil hier die Zielgruppe so, obwohl...
Naja, Lady Terminator klingt natürlich auch nach einem Film, den könnte es geben.
Ja, den könnte es halt wirklich, wirklich geben, aber das wirst du dir gedacht haben beim Ausdenken. Nein, gibt's nicht.
Den gibt's. 1988 aus Indonesien und ich möchte dir kurz die Inhaltsangabe von Lady Terminator vorlesen.
Ist das so eine sexy Nummer, die sie machen?
Nee, es ist einfach eine Frau, die auf dem Plakat auch so die Hälfte vom Gesicht ist so, ja, Roboter. Aber die Geschichte ist krass. Die junge Wissenschaftlerin Tanja möchte eine Arbeit über die berüchtigte Südseekönigin schreiben und beschließt, mehr Informationen zu dem Thema zu sammeln. Sie geht im Meer tauchen, doch an dem Platz, an dem angeblich das Schloss der Königin versunken ist, ergreift plötzlich das böse Besitz von ihr. Sie mutiert zu Lady Terminator und macht sich im Auftrag der Königin auf den Weg, um die Enkelin des damaligen Widersachers zu töten. Das ist die Zusammenfassung. Wenn du jetzt als Trash-Fan nicht sagst, nächste Woche auf meinem Kanal Lady Terminator, weiß ich auch nicht mehr.
Das ist eigentlich immer ein guter Lückenfüller, wenn man mal was braucht, tatsächlich.
Gibt es den New Terminator?
Nee, jetzt ist aber mal Schluss.
Doch, den gibt's.
Ach komm, weißt du, das ist unfair. Du musst ja irgendwann mal was Ausgedachtes reinbauen.
Nö, also jetzt kannst du ja auch sagen.
David, ich kann es unfair finden.
Ich bin so ein Fan von Terminator-Rip-Offs, dass ich die alle kenne. Heißt im Deutschen auch Cy-Warrior. Auch im englischen Bereich manchmal, aber wenn ihr New Terminator auf YouTube sucht, da könnt ihr euch den ganzen Film angucken. Ich sage euch, es ist eine große Empfehlung zum Wegschalten. Gibt es den Russian Terminator? Ich löse mal auf, Robert. Es gibt all diese Filme. Ich hatte so Lust, die alle runterzuschreiben, weil es auch so abstrus ist.
Das ist ja super assi.
Russian Terminator.
Es gab hier nie eine Aufgabe für mich.
Doch, du hättest auch sagen können, ja, gibt's, habe ich schon mal gehört, bin großer Fan. Oder Russian Terminator, meinst den, der eigentlich auch Russian Ninja heißt und gar nicht über einen Terminator geht, sondern eigentlich um einen Ninja, aber damit er mehr,
guck,
Geld einspielt.
Du gehst darin total auf.
Genau.
Warum deswegen, guckst du das nicht und machst darüber Reviews?
Und dann gibt's noch den Ex-Terminator.
Das gibt's.
Den gibt es natürlich, klar. Der ist aber von 1980 und hat gar nichts mit einem Terminator zu tun. Und dann wäre als letztes die Frage gewesen, und da hättest du aufgerufen, gibt es den Babynator?
Der ist doch gar nicht alt, oder?
2005 mit Vin,
ja,
Diesel.
Genau, das ist doch eine Komödie auch, oder?
Genau.
Da ist er doch irgendwie,
ist er irgendwie so
Babysitter
ein,
oder
so. Ja,
sowas.
So ein Militärtyp, der dann Babys, ja, sittet oder so.
Hätte das noch Terminal sagen können. Die Tom Hanks Flughafennummer.
Ja, ja, ja.
Hätte es einen reinschummeln können.
Hätte ich machen können.
Hätte es einen reinschummeln können. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Nächste Woche haben wir übrigens vielleicht einen Gast.
Sag das nicht. Du hast mir gerade eben gesagt, es gibt eine 15%ige Chance, dass wir ja den Gast nicht haben.
Ja, aber du, es gibt eine 85%. Guck mal, das ist deine Denke nämlich. Du siehst die 15%, ich sehe die 85%. Das unterscheidet uns.
Ja, aber...
Ich packe das Leben bei der Freude.
Aber guck mal, wenn das Publikum jetzt sagt so, oh krass, Leute, das wird eine schöne Woche, ich freue mich jetzt eine Woche auf den Gast. Und dann sagt er aber doch ab.
Ja.
Und die schalten nächste Woche ein. Das könnte Leben
die
zerstören.
Die freuen sich so oder so.
Das damit könnte,
ich habe heute wieder gehört, wir haben ein so beständiges Publikum. Über Jahre ein richtig liebevolles Zielpublikum, was uns nicht verlässt und jede Woche hört.
Ich fand es, wo wir jetzt die letzten...
Danke.
Zwei Wochenenden so auf der Bühne standen, fand ich das...
Letzten zwei Wochenenden? Letztes Wochenende saß ich in Kursen.
Also vorletztes
Wochenende zweimal auf der
zweimal
Bühne.
Zweimal auf der Bühne saßen. Wir hatten ja jetzt ein paar Mal Situationen, wo wir in der Öffentlichkeit waren. Auch wo ich zum Beispiel in Erfurt war. Was meinst du, wie oft ich in Erfurt angesprochen wurde? Und was meinst du, wie oft
Robert?
Das mittlerweile passiert? So, wo ist Robert? Also wirklich dieses so, oh, ich höre den Podcast so
Kennst
gerne.
Kennst du Robert wirklich?
Ja. Ist der ausgedacht oder sprichst du mit zwei Stimmen? Das finde ich immer wirklich cool, dass Leute, wenn die dann sagen, so, ich höre den seit Anfang an so fast kultisch und ich denke immer, wer hört diesen Podcast? Also die hören das dann nochmal, wenn sie durch sind mit allen Folgen, fangen sie nochmal von vorne an.
Du hörst doch auch selber jede Folge, obwohl du ihn einsprichst.
Ja.
Also eigentlich müsstest du doch mehr Verständnis mitbringen als ich, der unseren Podcast gar nicht hört.
Ja.
Also ich freue mich immer sehr, aber es gibt viele Leute, die es zum Einschlafen hören, die vielleicht die Stimmen mögen. Ich kenne das selber, pass mal auf, ich bin mit dem Fahrrad zum Beispiel heute wieder zum Podcast gefahren.
Ja.
Und meine längeren Strecken bin ich manchmal sogar 3 Stunden auf dem Bike und ich höre dann ein Podcast nach dem anderen. Du hast ja letztens so, wir saßen im Zug und da habe ich mal aufgelistet so 8 oder 10 Podcasts, die ich tatsächlich durchhöre. Und für mich ist das so auch im Alltag, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, im Garten was mache, ist das nochmal eine andere persönliche Ebene, die ich aufbaue zu diesen Stimmen, als wenn ich YouTube anmache. Weil dann liege ich irgendwo auf der Couch oder so, aber wenn es so in meinem Alltag drin ist, ich finde Podcast eine verdammt coole Sache, um was zu lernen. Und ich habe auch zu den Podcast-Stimmen ein anderes Verhältnis und Interesse nochmal als zu YouTube-Persönlichkeit, wenn ich YouTube gucke.
Ja,
geht das so.
Ja, bei Podcasts habe ich halt wirklich so dieses, für mich auch merke ich, wenn ich keine Zeit zu lesen habe, aber wirklich auch was lernen möchte und nicht zum 10. Mal die Musik hören möchte, die ich sowieso durchdüdeln lassen könnte, dann macht Podcast halt voll Sinn. Und deswegen kann ich total verstehen, dass das so ein Hype geworden ist in den letzten Jahren. Die Zeit der Leute ist weniger geworden. Und wenn du halt ins Fitnessstudio gehst, warum nicht ein paar Stimmen auf dem Ohr haben?
Oder wenn ich mein Haus wische oder so Sachen.
Ja, ja. Und es kann genauso motivierend sein, irgendwie einen Song von Billy Idol zu hören oder Robert Hofmann sagen zu hören.
Oder was aber auch ganz blöd sein kann, ich hatte das gestern in einem Fahrradvideo gesehen, wenn du eine Mucke drauf hast, die zum Beispiel super zu Sport passt, weil sie motivierend ist. Dann sitzt du auf dem Fahrrad, hast aber einen Aufstieg und die Beats per Minute sind super schnell und du kommst nicht voran. Das kann einen auch richtig aggressiv machen. Und da ist so ein Podcast, ist ein richtig smoother Begleiter auf so langen Wegen. Oder du machst es wie Sebastian von Filmstarts, der hört gerade alle Top 500 Alben vom Rolling Stone Magazine veröffentlicht quasi. Deren Liste hört er jetzt komplett durch.
Sebastian ist so geil strukturiert, ne? Ich finde das...
Aber da ähneln wir uns. Weil der hat mir, ich bin mit dem ja auch geredet, der steht morgens um 5 auf, macht seinen Ablauf. Ich habe jetzt die letzten 5 Tage daran gearbeitet, meinen Schlafrhythmus auf 6 Uhr aufstehen vorzuziehen und 22 Uhr schlafen gehen. Ich stehe jetzt immer, 21 Uhr liege ich im Bett. Das ist mein neues Ich, David.
21 Uhr?
21 Uhr und dann lese ich noch ein bisschen oder lese auch laut, manchmal Gina vor. So, weil ich ja so Sachbücher lese, die interessiert das voll. Und ich habe ja auch gesagt, wir werden ja Eltern, also Vorlesen wird zukünftig auch ein Teil einnehmen meines Privatlebens.
Ja.
Also fange ich jetzt schon mal an, viel vorzulesen. Und dementsprechend, ja, ziehe ich gerade mal den ganzen Schlafrhythmus nach vorne. Ey, und das finde ich ganz geil, ehrlicherweise. Macht gerade Bock.
Weiß ich nicht, ob ich das könnte. Also ich habe immer das Gefühl, abends produktiver sogar zu sein als
tagsüber. Du arbeitest, ich glaube, es ist ein Trugschluss. Ich lese ja gerade so ein ganzes Buch von so einer Ikone, Professor Walker, das große Buch des Schlafs und so. Und im Grunde,
Walker, Texas Ranger. Der war auch
Und im,
Autor?
Im Grunde kannst du deinen Schlafrhythmus vorziehen und die Vermutung ist am ehesten, wenn du abends dich leistungsaktiver fühlst, weil du vielleicht vermutest, Eulentyp zu sein. Eigentlich bist du es nicht. Du arbeitest nur, das weiß ich von dir explizit, unter Druck am besten, David. Weil für dich ist eine Deadline keine Deadline, sondern... Da wird es gemacht. So, das unterscheidet uns, glaube ich, ganz grundlegend. So, kommen wir doch jetzt mal zu filmischen Dingen hier. Wir haben ja ein bisschen was haben wir ja mitgebracht. Womit wollen wir anfangen?
Aber
wir haben ja noch einen gemeinsamen Film, glaube
ja.
ich.
Und dann hast du noch was anderes außer der
Ja, die Fotografin.
Den hast du noch geguckt?
Ja, ich noch geguckt.
Guck. Ja, Dann lass uns über Der wilde Roboter sprechen.
Der wilde Roboter. Leute, ist ein Animationsfilm, den könnt ihr am Deutschen Nationalfeiertag schauen. Am Tag der Deutschen Einheit. Kommt er raus am 3. Oktober. Da könnt ihr dann als Familie fleißig ins Kino gehen. Und eins kann ich mal vorne wegnehmen, der lohnt sich. Ist der neue Film von DreamWorks. Und ist die Geschichte von einem Roboter. Der nennt sich, das ist eine ROSM-Einheit 7134, kurz ROS genannt. Und der
liegt... Spielt in der Zukunft.
Spielt...
Es wirkt so wie...
Ist ein ist eine Buchvorlage von Peter Brown.
Es wirkt wie Postapokalypse, ne? Also ich glaube, die Welt ist überschwemmt. Und
könnte man vermuten, nachdem genau, was man da sieht.
Man sieht so ein bisschen, die Menschheit hat sich aber gefangen und organisiert sich jetzt so in kleinen Städten, wo so Robotereinheiten zur Feldbearbeitung und zum Haushalt...
Roboter sind
wird.
Zumindest die stetigen Begleiter von Menschen. Und diese ROSM-Einheit, kurz ROS genannt, legt eine Bruchlandung auf einer Insel hin. Auf dieser Insel ist niemand außer wilde Tiere. Und diese wilden Tiere erschrecken sich vor dem Roboter auf der einen Seite und der Roboter denkt, man könnte denen irgendwie helfen, was dazu führt, dass die ständig fliehen. Also beschließt er, die Sprache der Tiere zu lernen, was nicht die beste Idee ist, weil jetzt kann er auch noch hören, wie sie dieses Wesen hassen und Angst davor haben und wie ein Monster bezeichnen. Und alles soll sich aber ändern, als ein kleines Gänseei in den Händen dieses Roboters landet. Das vielleicht mal als Ausgangssituation. Mhm. Und wir hatten beide im Vorfeld schon gehört, dass der Film sehr gut sein soll, dass er sehr schön sein soll. Und dementsprechend mit den Erwartungen bin ich zumindest ins Kino rein. Wir haben dann auch die deutsche Version geguckt, wo David erstmal, sag mal so, wenn so ein Film anfängt und du hörst ein deutsches Wort als erstes, kannst du an Davids Atmung erkennen, was er davon hält.
Ja, aber es war bei Transformers One aber auch wieder so. Und da dachte ich, gerade bei Der wilde Roboter war es fein, weil ich fand die deutsche Synchro wirklich stark. Kann ich gar nicht meckern. In der deutschen Synchro von Transformers.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch schon mal
sagen dürfen. Da dürfen wir zumindest sagen, dass wir da Leute hören wie Chef Strobel, Romatra, Phil Laude, wo ich dann denke, so, oh, das ist dann echt, also, ne, ist auch dann nicht fair, der Presse das zu zeigen. Finde ich echt nervig. Also, das haben wir ja schon häufig gesagt. Also, bei Transformers One habe ich es auch gar nicht verstanden, weil der ja echt erst ein paar Wochen kommt. Normalerweise hast du es so, dass es nochmal eine kurze Preview für die Presse ein paar Tage vorher gibt, wo dann auch Leute ihre Kinder mitnehmen können. Und das ist dann häufig auf Deutsch. Aber mit Transformers One saßen wir mit 8 anderen Leuten im Kino. Ich habe gar nicht verstanden, warum so
und
wenig.
Und das muss man sich überlegen. Ich glaube, im größten Saal Berlins, vielleicht sogar Deutschlands gefühlt, mit knapp 800 Sitzplätzen saßen wir da zu 10 im Kino. Sehr merkwürdig. Okay, zurück zu Der wilde Roboter. Also, was mich total geflasht hat von Anfang an, und ich habe die Trailer schon geliebt, ne? Du warst ja bei den Trailern eher skeptisch. Ich war sofort Fan von den Trailern.
Sah sehr schmalzig aus, weil die Musik auch so...
Sah sehr geil aus.
Schmalzig,
sehr geil. Der Animationsstil ist ein sehr, sehr schöner.
Ist wie
sehr,
bei der gestiefelte Kater, ne?
So ein bisschen, nochmal eine eigene, also DreamWorks schafft irgendwie so eine Mitte zwischen diesem mega fotorealistischen Fein, was Pixar oft macht, und diesem sehr freakig abgespaceden, was zuletzt die Turtles und die Spider-Man-Filme gemacht haben. Mhm. Nochmal so einen eigenen Stil, der manchmal unfertig aussieht, aber in dem so Farben und Konturen so einander übergehen, als
so
hätte man...
So Aquarellmalerei.
Ja, das ist so, und das unterstreicht aber so einen sehr märchenhaften Gedanken, wie ich finde. Also es ist nochmal ein ganz eigener Stil, den ich richtig schön fand. Und was dann vor allem bei Der wilde Roboter passiert, es ist eine tolle Geschichte über Ausgrenzung, Zugehörigkeit, Zusammenhalt und Liebe, aber auch die Angst, die mit Freiheit einhergehen kann. Und es ist eine ganz tolle Geschichte, die vor allem mit einer Leichtigkeit zwischen morbidem Humor über Tod wiederum wechselt in ein total...
Das fand ich ehrlich gesagt wirklich toll, dass der Film sich nicht scheut, ne, weil das sind wilde Tiere, die sich auch gegenseitig essen normalerweise. Und der Film scheut sich nicht zu zeigen, wie Tiere sterben am Anfang. Und da dachte ich so, wow, das hätte ich in so einem Kinderfilm gar nicht erwartet. Da ist der, und das ist natürlich genau mein Humor. Ich mag das halt, wenn Humor auch mal überrascht, ne, oder ein bisschen frecher ist. Und ich musste viel lachen am Anfang. Und gleichzeitig hat er mich immer wieder auch emotional berühren können. Also der hat eine wirklich feine Balance, was das angeht. Humor, Emotionales, dann wieder was Spektakuläres. Darüber kommt dann dieser Look und das hast du selten im Kino, dass Animationsfilme so herrlich austariert sind.
Ich finde auch, um so eine Fallhöhe zu erzählen, gehört eben auch Tod als Gedanke immer mit dazu. Weil sind wir mal ehrlich, dahingehend sind Animationsfilme in den letzten 10, 15 Jahren oft ziemlich entschärft. Und wenn wir mal auf die Zeit davor zurückschauen, ne, Mufasa stirbt, wie Littlefoots Mutter drauf geht und so weiter und so fort.
Iron Giant.
Rund um Bambi. Ne, also okay, ja, rund um Bambi. Ich meine, es gibt ja ganz ikonisch traumatische Szenen letztendlich, wo viele sagen, unten am Fluss. Ne?
Das ist ja, gut.
Kinder. Aber ja, gut. Als Kind wird diese unten am Fluss fortgesetzt. Aber und das ist schon sehr, sehr krass. Aber andererseits, ich meine, ich habe als Kind auch immer der Struwwelpeter vorgelesen bekommen.
Ja.
Ich finde es ja, sagt ja immer wieder, ich habe Angst vor Wind wegen der fliegende Robert in der Struwwelpeter. Und ich finde das ehrlicherweise schon gut, wenn man diese Range so ein bisschen aufzeigt, dass eben Tod auch ein Thema ist und dazugehört und wie so ein Kreislauf des Lebens dann auch wirklich funktioniert. Und der wilde Roboter macht eben eine super schöne Welt auf von erstmal ja Fish Out of Water Prinzip, jemand, der irgendwo strandet und überhaupt nicht weiß, was da ist und dort dann Bande knüpft. Und wo neben einem kleinen Gänseküken oder einem Gänserich dann später auch ein Fuchs eine Rolle spielt, der im Grunde so schlau ist, dass er alles versteht und wie so ein kleiner Weggefährte versucht, diesem Roboter alles zu erklären. Dann geht es um das Thema, letztendlich, war das eigene Persönlichkeit? Wann entwickelt man die? Lassen sich dann Grenzen sprengen? Und im Grunde ist es so eine Message von über seine eigenen Grenzen hinausgehen, um vielleicht alles mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Es ist in einer Zeit, in der die Kommunikation und so immer kälter und immer derber wird, ein sehr, sehr lebensbejahender Film, ohne dabei aber zu kitschig zu sein oder mit einem gehobenen Finger zu zeigen, ihr müsst euch so oder so verhalten. Ich fand den einfach sehr schön und sehr nahbar. Und das ist ein richtig, und ich finde, einer der tollsten Animationsfilme aller Zeiten. Tatsächlich.
Ja.
Ja. Also für mich, aber ich überlege, wenn ich so zurückschaue, bleiben in all den Jahren immer mal, bleibt was hängen. Ne? Also Ratatouille ist inzwischen, glaube ich, mein Lieblingsanimationsfilm, der nicht Zeichentrick ist, schon also lange Zeit gewesen, ne, weil der so diese Message hat, jeder kann es schaffen. Also folge deinem Traum, dann kannst du es schaffen. Mhm. Ratatouille, ganz toll. Oben war ein schöner Film. Zoomania hatte wirklich, und so gibt es jedes Jahr immer so einen Film, der für mich überbleibt, wie zuletzt dann zum Beispiel Soul. Und das ist so der Film, der für mich so in den letzten 2-3 Jahren mit so der stärkste Animationsfilm, denke ich, sein wird und so ein Platz in meinem Herzen. Und ich bin auch einfach gespannt mit DreamWorks, weil ich meine, da kommen dann neue Shrek-Filme und so, ob sie, weil hier zeigen sie, dass sie so ein richtiges Fund haben an sehr, sehr viel Liebe, die sie in ihrer Arbeit stecken. Und diese Animationsfilme, die Zeit hätte ich gerne wieder, wo weniger, aber dafür so hochwertige Filme kommen. Und da ist dieses Jahr nicht schlecht bis jetzt.
Ja, der wirft einen so durch einen Wechselbad der Gefühle, das mir sehr gut gefallen hat. Ich fand ihn am Anfang witzig. Er hat schön beobachtet diese Dynamik, was ist, wenn ein Roboter in so eine Welt der wilden Tiere geworfen wird, ohne sich dann eben zu scheuen, da auch zu zeigen, was passiert, wenn Tiere sich essen. Ne, dann trifft der Roboter auf dieses Ei und dann entwickelt sich das erste Thema. Ne, plötzlich wird dieser weibliche Roboter, wird ja von der weiblichen Stimme gesprochen, wird dann zu einer Mutter und dann geht es um Elternschaft so ein bisschen. Relativ schnell wird dieses Küken erwachsen. Da geht es dann um Loslassen. Ne? Das Kind wird flügge, das Kind möchte die Welt entdecken und das ist dann so ein Punkt, da schließt dieses erste Thema ab. Und ich dachte dann, das ist interessant, dass dieser Film, die meisten Animationsfilme, die greifen sich ein großes Überthema raus. Ne? Es gibt so, mal gibt es Freundschaft, mal gibt es Erwachsenwerden, so wie bei Turning Red oder Luca, so Freundschaft, auch so mit Subtönen, die ja jetzt neuerdings gerne auch mal drunter gewoben werden. Und hier hatte ich das Gefühl, dass gleich drei Themen das große Ding sind. Auf der einen Seite eben dieses Elternschaftsding und Loslassen, dann aber auch irgendwie die Frage nach Selbstbestimmung und Selbstsuche. Das heißt, der Roboter hat eine Aufgabe, nämlich er muss Aufgaben erfüllen, laut seines Protokolls. Und als er diese Aufgaben nicht mehr bekommt, weiß er ehrlich gesagt gar nicht, wer er ist. Und dann entwickelt sich dann, ne, er fängt dann an, sich selber umzuprogrammieren. Und es entwickelt sich so ein Thema um
Identität. Selbst,
Identität und Selbstbestimmung. Und dann kommt plötzlich ein ganz anderes Thema rein, weil es dann auch nochmal um Zusammenhalt geht. Weil die Insel mit diesen wilden Tieren findet dann auch nochmal zusammen. Und dann entwickelt sich eine ganz interessante Fabel, nämlich so dieses typische, ne, wie Animal Farm zum Beispiel auch ist. So, die Tiere werden dann zu einem Spiegel der Gesellschaft und da wird dann drüber erzählt. Und es gibt eine sehr schöne Szene, die ich nicht vorwegnehmen möchte, die so ein bisschen auch erzählt, warum Tiere nicht miteinander können, aber vielleicht geht's ja doch. Und das war ehrlich gesagt ein bisschen viel für mich. Ich hatte das Gefühl, da werden ein paar Themen zu viel zusammengeworfen, weil man das Gefühl hat, der Film wechselt dann dreimal so die Gangart und dreimal so das Hauptthema. Es mischt sich dann zwar später dieses Thema Elternschaft wieder mit rein, aber zum Beispiel das Küken ist ja eine ganze Weile aus der Handlung herausgenommen. Und da merkte ich so, Das wirkt so ein bisschen uneben. Da hatte ich so das Gefühl, dass sie dreimal einen Kurzfilm hätten erzählen können und dann wäre das auch okay gewesen. Dieser Langfilm, der jetzt aber daraus geworden ist, aus diesen drei Kurzfilmen, funktioniert aber so gut noch, weil er eben tolle Momente hat, tolle Nebenfiguren auch. Also ob es jetzt der Fuchs ist und auch unter den Tieren gibt es so zwei, drei Figuren, die werden zwar nicht großartig ausgearbeitet, aber die sind gut genug. Deswegen der packt und ich glaube bei dir und auch bei mir wurden die Augen durchaus auch mal feucht und du lachst und du denkst hinterher drüber nach. Und das machen wenige Animationsfilme und ich muss halt gerade sagen, dieses Jahr waren mit Inside Out 2, über den kann ich halt nicht so viel sagen, weil ich nach der Hälfte herausgegangen bin, aber worüber ich auf jeden Fall was sagen kann, ist Despicable Me 4 und Kung Fu Panda 4, die beide fast eine Milliarde eingespielt haben an der Kinokasse. Wo man dann denkt so, boah, die machen nicht mal eine ansatzweise einen Stich gegen der wilde Roboter. Das ist so bitter, dass diese Franchise-Filme, nur weil die Minions da von links nach rechts durchs Bild laufen, sei denen der Erfolg gegönnt. Aber der wilde Roboter wird definitiv an der Kinokasse nicht mal in die Nähe dieser Zahlen kommen.
Aber
das
Oscar
ist schade.
Oscar-Nominierung muss
der wird den auch kriegen. Also ich wüsste nicht, welcher Film dieses Jahr einen Oscar bekommen sollte.
Inside Out 2, du bist rausgegangen, aber der hat vor allem einen ganz krassen Impact auf das Thema Anxiety, also Angststörung, die ja enorm zugenommen haben, vor allem in der jungen Generation. Inside Out 2 schafft ein perfektes Bild für den Ausdruck, wie sich Angststörung anfühlt. Und ich habe massenhaft gelesen, immer wieder online, dass Leute sich so befreit fühlen, dass sie endlich was haben, an welches Bild sie sich klammern können, um, wenn sie in Angstsituationen kommen, einen Schritt weiter zu gehen. Also für ein Verständnis, was in ihnen passiert. Also Inside Out 2 hat für wirklich viele Leute eine ganz besondere Bedeutung tatsächlich. Und ich hatte auch Gänsehaut, als ich das gesehen habe. Und das kommt erst hinten raus, hat ein fantastisches Finale.
Den gibt es jetzt, glaube ich, auf Disney Plus.
Inzwischen, glaube ich, schon.
Ich muss mir den nochmal angucken.
Da kommt ja auch im Oktober jetzt bald schon Deadpool und Wolverine, ne, auf Dings raus.
Ja,
13. Oktober, es geht alles ziemlich schnell.
Ich muss den nochmal unter anderen Voraussetzungen. Also schaut euch der wilde Roboter an, wann startet der?
Am 3. Oktober. Es ist ein Donnerstag. Also viele nehmen ja dann so einen Brückentag und gehen mit der Familie rein. Also das lohnt sich. Es ist ein wirklich, wirklich schöner Film, der mehr kann, als man, glaube ich, vermutet, wenn man den Trailer anschaut. Ehrlicherweise.
Ja, ich glaube, wenn man sich von sowas gerne eindullen lässt, ich fühle mich ja da immer eher abgestoßen, wenn Trailer so diese pompöse Musik, wo dann jemand singt und dann sieht man einen Roboter, der schnell durch den Wald läuft und die Tiere rennen dann gleichzeitig und da kriege ich meistens so diese Cringe-Pusteln auf der Haut. Aber das hat sich überhaupt nicht übertragen auf den Film. Es ist eher so, wenn man sich auf den Film einlässt, dann holt der einen total ab.
Punkt. Die Fotografin, David.
Ja.
Habe ich mir angeschaut. Der heißt Lee im Original. Sag dir, ich sag ganz ehrlich, ich hatte von Lee Miller ehrlicherweise nicht so richtig.
Heißt die Figur von Kirsten Dunst in Civil War nicht auch Lee?
Ja.
Ist die nicht sogar das Vorbild gewesen vielleicht dafür?
Das weiß ich nicht.
Wahrscheinlich sogar.
Aber Lee Miller, sagt dir das was? Nee. Also nee. Mir ehrlicherweise nicht. Aber sie hat unter anderem als Kriegsfotografin einige der, ja, auch verstörendsten Bilder gemacht, rund um die Befreiung von Dachau beispielsweise. Es gibt ein bekanntes Bild von ihr nach der Befreiung von München, wo sie sich in die Badewanne von Adolf Hitler in dessen Villa gesetzt hat und dort baden zu sehen ist. Also auch immer jemand, der so ein bisschen Grenzen überschreitet. Und ihre Geschichte ist das in die Fotografin, die erzählt wird. Kate Winslet wollte den Film seit Jahren machen. Riesenherzensprojekt, musste sich in Hollywood immer wieder anhören von Produzenten, dass sie ihnen kein Geld geben wollen. Regisseure haben gesagt, pass mal auf, du machst mir hier den großen Film und dann besorge ich dir die Kohle für deinen kleinen Lee-Film da. Also die muss da wohl richtig schitzig angehört haben und hat es trotzdem jetzt gestimmt als Produzentin, den zu machen und erzählt diese Geschichte von dieser Fotografin, die im Zweiten Weltkrieg erst an die Front durfte zum Fotografieren, nachdem sie bei der britischen Vogue angeheuert hat, Modefotografin war, immer damit kämpfen musste, dass sie früher Model war und viele Liebeleien hatte und als Muse so galt. Und da wollte sie raus aus diesem Schatten, war früher in Frankreich unterwegs, ist dann nach England. Aber dann hat die gemerkt, Modefotografie, das ist auch nicht. Und die hat eigentlich total viel Kanten und Ecken, diese Frau, weil dann sagte sie, ich will unbedingt dieses Kriegsgeschehen fotografieren, als das Deutsche Reich ein Land nach dem anderen angreift. Und die Briten wollen aber keine Frau an der Front. Und sie hat aber eine amerikanische Staatsbürgerschaft und deswegen über das US-Militär wird sie eine von vier Frauen an der Kriegsfront, die fotografieren. Und das ist so ein bisschen ihre Geschichte. Das Problem ist, während Kate Winslet die ganze Zeit da super leidenschaftlich reingeht und du merkst, dass ihr diese Rolle was bedeutet, ist es Ellen Kuras als Regisseurin, die viel zu spät bei der Figur ansetzt. Die setzt quasi mit so einer komischen Rahmenhandlung an, wo ein Journalist sie interviewt, als sie dann 40, 50 oder 70 Jahre alt ist. Welcher Film war das von einem Musiker, wo der am Klavier spielt und dann sind sie mal zurückgegangen vor ein paar Jahren? War das bei Rocketman so, wo die Rahmenhandlung auch ein Interview war?
Ja.
Nee, war das Rocketman?
Da sitzt er in dieser Therapierunde.
Wie Bradley Cooper. Bradley Cooper sitzt
Maestro.
Da. Maestro. Da sitzt er am Klavier, so mit dem alten Gesicht, ne? Also so ein bisschen diese Idee, ausgehend von einem Interview.
Er springt aber nicht zurück.
Doch, der springt doch immer zurück. Klar, na klar, seine Anfangstage. Er sitzt doch da alt am Klavier. Ist doch die Ausgangssituation in einem Interview in seinen alten Tagen, oder? War das nicht bei Maestro?
Nee, ich glaube nicht.
Dach, wo er seine Kippe raucht?
Ja, die Szenen gibt es, aber der wechselt einfach in die...
Fängt das nicht mit ihm in alt an,
der
Film?
Das mag ja sein, aber das ist auf dann kein Fall. Interview, was so ein Rahmen
wäre. Okay, ich hatte so im Kopf. Hier ist es zumindest so ein Interview, wo ich immer wieder dachte, boah, das interessiert nicht. Es hat auch für den Film bringt es nichts wirklich. Wird dann so ein komischer Gedanke aufgemacht, der mit Sucht zu tun hat, wo ich dachte, ah, das brauchst nicht. Und so kann sich diese Hauptfigur nicht richtig rauskristallisieren. Als eine Frau, die eigentlich einen starken Willen hat und immer wieder auch gegen Männerdomänen kämpft. Und das führt dazu, weil der Film ist nicht schlecht besetzt. Guck mal, du hast neben Kate Winslet Alexander Skarsgård dabei, du hast Andy Samberg.
Das dachte ich gerade, ich habe gesehen, Andy
Als jüdischen Journalisten, also
der
gar kein Comedian-Thema.
Normalerweise.
Aber hier als jüdischen Journalisten, der auch das wirklich passt, also nicht mal passabel, sondern gut macht, aber du brauchst Alexander Skarsgård und ihn nicht wirklich. Das Ganze funktioniert ohne die beiden und da ist am ehesten sind drei Frauenrollen, also neben ihr noch interessant, Andrea Riseborough spielt die Chefin der Vogue. Da machen sich quasi so ein, zwei starke Szenen über die Frage auf, was passiert denn eigentlich, wenn du ein so starkes Bild, was so Grausames zeigt, fotografiert, dass du es eigentlich der Öffentlichkeit nicht zeigen kannst. Und dann die Frage im Raum steht, Wahrheitsfindung und was ist einer Gesellschaft zumutbar, die ja auch nach so einem Krieg noch funktionieren muss, die ja auch noch miteinander existieren muss.
Ja, dann aber wenn die Gesellschaft das nicht aushält, darf sie keine Kriege führen.
Ja.
Punkt. Also...
Medien sind ja nicht umsonst. Wir haben ja auch nicht in der Tagesschau, wie Köpfe abgehackt werden und Leute gesteinigt werden oder gehängt werden oder wie Leichenberge rumstehen.
Das wird ja nicht gezeigt werden. Aber, also
aber was ist, wenn Fotos das abbilden und große Medien sagen, das können wir... Okay, du verstehst aber, ich gebe ja gerade wieder, was der Konflikt in der Szene ist.
Ja.
Wir müssen das jetzt nicht zu unserem Konflikt machen oder unsere Thematik. Ich finde, die Szenen sind stark, indem das am Ende, die britische Vogue hat besagte Bilder nie veröffentlicht, die amerikanische aber schon ein Jahr später.
Ja.
Insofern hat sie sehr viel beigetragen, um quasi diese Gräueltaten aufzuzeigen.
Ich wollte nur sagen, also für mich gibt es da, also ich sehe den Punkt nicht, also es gibt kein Bild, was man der Gesellschaft nicht zeigen darf. Weil
du
die
hast
Gesellschaft
es ja immer bei der Bild-Zeitung zum Beispiel, wenn die Opfer nicht verpixeln und so. Also ich finde es immer wieder, das hat was auch mit Menschenrechten zu tun und das was, also es ist ein super großes Thema.
Ne, ich rede von Kriegsfotografie, ich rede nicht von die Bild verkauft Auflage damit, dass sie mal wieder Gesichter nicht unkenntlich
machen.
Das
ist ja eine lange Geschichte, also kurzer Abstecher. Ich meine, ich hatte das immer in der Schule gelernt, dass der Vietnamkrieg ja zum Beispiel extrem viel Rückhalt in der US-Bevölkerung hatte, bis dieses Bild rauskam
genau,
von diesem
Bild.
Mädchen, was halb verbrannt ist. Ne? Und damit ist das Thema Kriegsfotografie und was man ja auch Bericht erstattet an Fronten ja nochmal komplett gekippt. Und deswegen ist das so eine ethisch-moralische Diskussion, die aber auf verschiedenen Ebenen dann auch aufgeladen mit Werten, Gesellschaft, Emotionen, auch wirtschaftlichen und politischen Interessen ein super großes Thema ist.
Und heute hat man ja eher das so, das sehe ich immer wieder, wenn du zum Beispiel auf Instagram den Tagesthemen folgst. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich echauffieren in den Kommentaren. Ich meine, jeder echauffiert sich da über irgendeinen Scheiß. Aber dann wird was gepostet über, wie letzte Woche gab es so Springreiten ohne Pferde. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nein.
So eine Sportart, wo Leute mit so Holzpferden, einfach wirklich einen Stock mit einem Pferdekopf.
Doch.
Genau, ich glaube, Fun-Riding oder so, irgendwie so heißt das.
Ach, das heißt auch noch, dass man es nicht ernst nehmen kann.
Ne, und dann schreiben die Leute drunter, was ist denn mit dem Angriff in, hast du nicht gesehen? Oder, ne? Also Leute
das
haben eher,
auch, ne?
Leute haben eher das Gefühl, zu wenig informiert zu werden, als würden sie jeden Tag was aus der Ukraine, jeden Tag was aus dem Gaza-Streifen.
Leute haben so sehr das Gefühl, stimmen zu wollen, was jetzt das Thema für alle zu sein hat.
Das ist halt die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist eine, die sich halt selbst vernichtet oder auffrisst und da müssen sie dann halt auch ertragen, dass sie...
Tut sie das?
Ja.
Warum wären wir dann mehr?
Na, nicht mehr lange.
Bis 2050? 11 Milliarden?
Ja, und dann, Robert, was ist dann die...
Dann geht nur die Geburtenrate runter, aber es sind nicht die...
Nein, nicht nur die Geburtenrate runter. Also wenn dieser Planet explodiert, und das wird er auch schon deswegen nicht, weil die Geburtenrate nicht nach oben gehen kann, weil irgendwann werden wir alle nicht mehr zeugungsfähig sein. Aber spätestens, wenn das passiert...
Und warum werden wir nicht mehr zeugungsfähig sein?
Sind wir alle Fakt. Was hat denn das für Auswirkungen aufs Klima? Was hat denn das für Auswirkungen auf die Ressourcen, die dieser Planet hat? Was hat denn das für Auswirkungen?
Das sind die Aufgaben, denen
ja,
wir uns...
Aber die Aufgaben nimmt ja keiner an. Also das, ich will jetzt hier nicht der Fatalist sein, aber also die Gesellschaft ist gerade dabei, sich zu vernichten. Und das ist eine Sache, die nicht mehr aufhaltbar ist. Das können wir nur besser machen, indem wir Fernseh oder Filme gucken. Und Fernseh gucken zum Beispiel, konnten wir letzte Woche ja...
Also ich möchte kurz sagen, ich sehe es in weiten Teilen anders, aber das Thema würde jetzt, glaube ich, aus dem Ruder laufen.
Da könnte ich mit dir ewig diskutieren,
könnten
weil
wir
ich,
auch, aber da können wir eine Sonderfolge
ich bezweifle,
machen.
Dass du das anders siehst, weil du im Kern, glaube ich, du bist jemand, der Dinge
wenn
positiv
wenn ich
es
nicht anders sehen würde, würde ich keine neuen Menschen in diese Welt schicken. Sag ich es mal so, würde ich nicht. Wenn ich nicht wirklich glauben würde,
du hoffst.
Dass wir es... Ich versuche für mich einen Lebensstil zu entwickeln, bei dem ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, ne? Nachhaltigkeitsgedanken zu transportieren.
Ja.
Und ich hoffe, dass der Mensch irgendwann an eine Grenze kommt, wo er sagt, ey, jetzt müssen wir. Wird es klappen? Nein. Kann ich vielleicht jemanden mit in diese Welt geben, der versucht, das zu machen? Das versuche ich. Ich hoffe und ich denke auch, dass es Wege und Möglichkeiten und Chancen gibt. Wird dieser Welt und die werden sich die bewohnbaren Zonen ändern? Ja. Wird es krasse Klimaflüchte und Menschenströme geben, denke ich auch. Werden sich dadurch Strukturen ändern? Auch. Aber dass wir aussterben werden, das denke ich ehrlicherweise nicht. Aber das ist super, super großes Thema.
Das ist sehr groß. Ja. Müssen wir jetzt nicht besprechen. Lass uns über Never Let Go sprechen. Einen Film, der nicht so groß ist. Der neue Film von Alexandre Aja. Das ist ein Mann, den ich eigentlich spannend finde, weil der bisher...
Das war unser Crawl, ne?
Crawl, genau. Hat angefangen mit Hot oder High Tension, der damals in dieser New Extremity French Horror Welle rübergeschwappt ist. Und dann hat er so Sachen wie Mirrors zum Beispiel gemacht. Der Film, wo sich die Frau den Kiefer rausreißt. Er hat Horns gemacht, unter anderem mit Daniel
Harry Potter. Hat
er
nicht auch diesen Maniac gemacht mit
genau,
Elijah
den er,
Wood?
Genau, den. Aber ich glaube, den hat er nur produziert. Den hat er, glaube ich, nicht selber gedreht. Er hatte noch das Remake von The Hills of Ice gemacht. Er hat Piranha 3D gemacht, den ich echt toll fand auch. Also der hat einen Track Record, hat jetzt zuletzt auch mal andere Sachen gemacht. Also nicht nur diesen Crawl, sondern der hatte auch auf Netflix einen Film namens Oxygen, hieß der, glaube ich, wo die Darstellerin, deren Name mir nicht einfällt, aus Inglourious Basterds, die da am Anfang die Shoshana spielt.
In der jüdischen,
genau.
in der französischen Familie, die Juden verstecken.
Genau. Die dann das Kino hat. Und die ist eingeschlossen in einer, ne, muss ich dir vorstellen, wie diese Zellen, in denen man in Aliens schläft. Also diese, wie nennen diese
Du bist noch bei Oxygen jetzt.
Oxygen, genau. Und ist im Grunde so wie Buried. Also dieser Film mit Ryan Reynolds, wo er in so einem
Sarg ist.
In so einem Sarg ist oder in so einem Kasten unter der Erde eingeschlossen. Er weiß nicht, wie er hingekommen ist. Und
das ist seine beste Leistung, glaube ich.
Ja, ja, die einzige gute Leistung, die er abgeliefert hat. Vielleicht noch mit Live. Und das war so ähnlich in diesem Netflix-Thriller, der auch ganz gut funktioniert hat. So, also Alexandre Aja kann was. Der ist in der Lage, Spannung zu inszenieren. Und jetzt hat er sich mit Halle Berry zusammengetan. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt. Es geht um eine Frau. Halle Berry hat zwei Söhne und die leben in einem Wald und in diesem Wald ist das Böse. Das sagt sie so und um dieses Böse nicht an sie herankommen zu lassen, müssen sie, wenn sie das Haus verlassen, immer an einem Seil angeseilt sein. Sie dürfen dieses Seil niemals verlassen. Ja, sie sagt am Anfang, never let go of the Seil. Und natürlich, wie wir das kennen von Filmen, letten sie dann go irgendwann, weil sonst gäbe es ja keine Spannungsmomente. Aber dieses ganze Konzept funktioniert null, also gar nicht. Die Prämisse ist leider völlig hanebüchen, weil sie auch nicht wirklich erklärt wird. Das muss man nicht immer, meiner Ansicht nach. Du kannst Dinge auch vage lassen, damit der Zuschauer sich Dinge selbst erschließen kann. Aber das ist jetzt hier kein Twin Peaks, wo du in die Figuren und in die Situation eigene Interpretationen hineinlegen kannst, um was Eigenes für dich daraus zu machen. Sondern es ist hochgradig banal. Leider auch gerade wieder von Halle Berry überhaupt nicht gut gespielt. Und es bleiben zu viele Fragen offen, die das Ganze erst sinnhaftig machen würden. Und dementsprechend ist es rein auf diese Prämisse reduziert. So, man darf nicht loslassen, dann lassen sie los, dann entstehen so Momente, die kennt man aus jedem anderen Film. Dieses Böse, wie das gezeichnet wird, ist auch nicht wirklich interessant. Es werden keine neuen Dinge, da wird nichts gemacht, was man nicht schon zigmal gesehen hätte. Und am Ende entlässt dieser Film einen dann, und das ist für mich die Kardinalsünde bei solchen Filmen, er entlässt einen mit großen Fragezeichen. Ganz viele Fragen werden nicht aufgeklärt. die zentrale Frage wird nicht aufgeklärt und damit ist das extrem unbefriedigend. Das ist ein Film, der darüber hinaus ansonsten die Spannungsmomente auch so, ja, es läuft jemand durch den Wald, dann läuft er am Baum vorbei und rate mal, was hinter dem Baum steht, irgendwas, was ihn erschreckt. Puh, macht es, dann rennt diese Person zurück und dann passiert ein Reset, die Spannung wird wieder zurückgefahren, Figuren reden, bis dann der nächste solche Moment passiert. Und dann entlässt sich der Film hinterher und weiß gar nicht, was war denn das jetzt? Was ist die Kernaussage? Es ist zusammengemopst aus zig kleinen Postapokalypse-Nummern. Und diese Prämisse, die man im Trailer schon gesehen hat, die müssen sich anseilen, damit das Böse, die sie nicht bekommt, ist wie Bird Box in richtig billig. Und mehr kann man darüber nicht sagen. Das ist Never Let Go.
Ist immer geil, wenn ich weiß, ich gucke den an diesen Freitag.
Du musst ihn ja noch sehen, ja.
Ich muss nicht, aber ich mach's. Und dann denke ich mir so, ja, geil. Geil, er feigt dann schon übermotiviert ins Kino.
Naja, aber das hast du dir ja wahrscheinlich auch selber gedacht bei dem Trailer, ne? Also ich meine, der Name, und das ist ja mein Punkt gewesen, der Name Alexandre Aja hat zumindest bei Genrefans löst er was aus. Das löst nicht viel aus, weil wenn man sich die Tracking-Zahlen von Never Let Go anguckt, die sind quasi nicht existent. Der wird also an der Kinokasse einmal weggewaschen.
Das haben mir Leute auch geschrieben, ist bei The Crow richtig krass, ne? Der wird schon gar nicht mehr gelistet in Deutschland, ja, bei den Zuschauerzahlen gefühlt. Der kommt jetzt 3 Wochen später als VOD in den USA raus.
Ja.
Alter, das ist krass.
Ja, kein schönes Jahr für Lionsgate/Leonine, aber ne, die Filme, die sie sich da einkaufen, es ist wirklich bitter. Und ich habe hier das Gefühl, dass das wieder an Halle Berry hängt. Ne, Halle Berry ist wieder Produzentin und die macht ja seit Jahren jetzt schon so Filme, die auf sie zugeschnitten sind. Das ist so ein bisschen wie das, was Jennifer Lopez macht. Jennifer Lopez hat eine Idee oder sieht irgendwo ein Drehbuch. In diesem Drehbuch würde jeder Normale sagen, ja gut, was soll das denn sein? Und sie sagt aber, boah, das ist mir wie auf den Leib geschrieben. Eine Frau, die auf dem Planeten mit einem Roboter abstürzt, muss ich spielen. Halle Berry sagt so, boah, Seile, die das Böse abhalten, mega Idee, muss ich spielen. Und sie ist noch.
Jetzt gespoilert?
Nee. Okay. Das ist die Prämisse, habe ich doch gesagt.
Seile, die das Böse abhalten?
Ja, ja. Ne,
dich beschützen? Also im Sinne von wegen, dass
ja,
du.
Ja, aber warum sollte es.
Ich denke, damit sie irgendwie nach Hause finden oder also, so, damit sie sich nicht verlaufen oder verirren oder verwirren.
Anders.
Oder.
Und das möchte ich, wie mir gesagt, das habe ich ja jetzt im Grunde schon. Ne, es ist vielleicht ein leichter Spoiler, aber die Frage, warum.
Das erfährt man nicht, hast du ja gesagt, die zentrale
spielt
Rolle.
Spielt keine Rolle.
Geklärt.
Aber das ist auch völlig irrelevant. Also das, ich muss sagen, in diesem Film ist sie noch die Schwächste, die beiden jungen Darsteller, die sind tatsächlich gar nicht schlecht. Und da muss ich mal sagen, so, also wenn der Nachwuchs so viel besser ist als Halle Berry, dann darf man sich schon fragen, was schiefläuft. In diesem Fall leider eine ganze Menge.
Hast gesehen, Shogun?
18
Emmy-Rekorde
Emmys, ne, ja,
abgeräumt.
Aber auch, ich habe mich sehr gefreut für Baby Reindeer, muss ich sagen.
Aber denk dran, The Bear, wieder Abräumer,
ja,
ein Comedy-Rekord aufgestellt. Es wird Zeit eines Tages. Ja, Baby Reindeer und nicht Robert Downey Jr. gewinnt für seine Serie, sondern der andere.
Der andere, Hiroshida.
Die Frage ist, was ist Hex? Hex habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, habe ich nicht auf dem Schirm, was das für eine Serie ist.
Weiß ich nicht.
Also ihr hört schon, die Emmys wurden verliehen zum zweiten Mal in diesem Jahr. Das gab es, glaube ich, noch nie, weil die waren schon Anfang des Jahres wegen des Doppelstreiks verschoben.
Ah.
Wir hatten zweimal dieses Jahr Emmys.
Ich habe sie ja wieder geguckt.
Du hast geguckt?
Nee, die sehe ich so. Sehen, aber ich habe so hinterher diese Preisentgegennahme geguckt und ich muss sagen, ich werde dieses Gefühl nicht los und da wirst du jetzt auch sagen, das wäre auch ein großes Thema, wie der Zustand der Welt und der Gesellschaft. Das ist für mich immer das kleine Kino. Es wird auch nie mehr bleiben. Ich finde, Serie wird für mich nie denselben Stand haben und deswegen finde ich, die Emmys ist auch so eine, so die zweite Reihe Veranstaltung.
Ich gucke ja gerade Breaking Bad und ich saß jetzt, bin jetzt Ende Staffel 2, bei mehreren Folgen da laut und hat gesagt, what? Nein. Und Gina fragt, was ist los? Ich so, und du hörst doch von unten so, oh nein. Also Reaktion, die ich bei einem Kinofilm nicht habe. Ich bin teilweise wirklich anders involviert bei Serien. Und ich freue mich dann so ein bisschen drauf, weil nächste Woche, Leute, werde ich zumindest, aber ich denke, David wird nicht drum rumkommen, viel über Serien reden müssen in Teilen. Denn The Penguin startet, die Spin-off-Serie mit Colin Farrell diese Woche als der Penguin. Er startet Agatha All Along. Wir haben 4 Episoden freigeschalten bekommen.
Ja, Three Body Problem war zum Beispiel nominiert für die beste Dramaserie, okay, wo du denkst so,
Hörst du überhaupt zu? Ich bin schon weiter.
Nee, ich bin immer noch da.
Und Monster startet.
Du willst mir ja gerade erklären, dass diese Serie und Serien sind krass und so.
Ich will dir gar nichts erklären. Du bist ein erwachsener Mann, der sogar noch älter ist als ich. Du hast dein Leben lang mit Filmen und Serien verbracht. Ich denke, du wirst ganz genau wissen, ob du Serien nicht magst und Filme. Da werde ich nicht dran rütteln. Also muss ich auch nicht. Aber Serien bedeuten mir auf jeden Fall was. Und mag die richtig, richtig gerne und freue mich dann halt, wenn jetzt ein paar Kracher starten und hoffe, dass die was können. Was heißt ein paar Kracher? Agatha glaube ich nicht, aber Monster und The Penguin, glaube ich, die könnten beide richtig was mit sich bringen. Und da werden wir nächste Woche drüber reden.
Ich wünschte nur halt, dass es Filme wären. Ich wünschte, das wären keine Serien.
Worum geht's dabei? Geht's dir dabei einfach um deine Lebenszeit, dass du so lange dann da rumhängen musst?
Oder
willst du sie auf einer Leinwand sehen? Oder sagst du, eigentlich fühlt sich das alles nur so zerstreckt an?
Ich habe das schon so oft erklärt, jetzt diese Serien sind in der Regel zu lang und sie nutzen diese Länge dann nicht so, dass man sagen würde.
Aber dafür gibt es ja die Kracher. Also bei einem Ted Lasso, beim The Bear, beim The Morning Show, bei einem Breaking Bad, wie ich jetzt feststelle, Sopranos und so weiter und so fort. Niemals sind das Kinofilme. Sopranos hat es ja gezeigt.
Aber Ted Lasso hat auch nur eine Staffel lang funktioniert. Die zweite fand ich dann schon so, ja.
Echt?
Ja.
Fand ich super schön.
Mhm. Also für mich funktioniert das Konzept dann, also selbst wenn so, und Ted Lasso ist ein gutes Beispiel, Ted Lasso braucht die Länge der Serie. Und das ist auch vollkommen okay,
aber auch sehr kurz,
weil es aber auch eine Comedy-Serie ist. Weil die Charaktere diese Momente bekommen müssen, weil das aufgebaut werden muss, alles fein. Aber sobald das für mich einmal durch war, war es durch. Und ich hatte das Gefühl, ein zweites Mal hat für mich die Magie nicht mehr.
Das finde ich so spannend, weil dann Terminator ist kein gutes Beispiel, weil viele den zweiten Teil mehr lieben als den ersten. Aber dann, so bei Alien habe ich das ganz gut gemerkt. Ja? Das ist doch auch immer die gleiche Suppe. Ist doch wieder noch eine
Staffel. Nein, ist nicht
genau,
wahr.
Und genau so würde ich jetzt hier sitzen und sagen, nee, David, ist nicht wahr, dass die zweite Staffel das gleiche wie die erste ist.
Ja, das ist ja
aber
quasi,
das ist doch auch okay.
Also Ted Lasso ist ja dasselbe. Es sind dieselben Figuren, mit denen dasselbe
und
erzählt.
Alien hast du immer irgendwo so ein Xenomorph rumhängen und ja, die vor dem wegrennen.
Also wenn du mir erzählen willst, der erste Film und der zweite Film sind genau dasselbe, dann muss ich mir wirklich Sorgen machen.
Nein, das sind nicht genau das Gleiche. Aber wenn es mich, sage ich mal, eine Kombination aus nicht so sehr interessiert und ist gern runterbrechen wollte, kriege ich es auf eine ähnliche Formel geschürt.
Aber die sind dann wenig. Guck mal, das ist das, was ich ja sage. Ein Terminator oder ein Alien oder wie sie alle heißen. Diese Fortsetzungen sind dann wenigstens nach anderthalb Stunden vorbei. Eine Serie nicht.
Ja. Aber stell dir mal vor, du liebst jeden dieser Filme. So wie bei Herr der Ringe. Bei Herr der Ringe gibt es genug Leute, meine Frau, die wird nie was anderes, als wenn noch eine Version auftaucht, die noch eine Stunde länger ist. Dann ist das doch geil.
Nee,
also wenn ich
nein.
Rede, doch.
Weil das ja, weil mehr wenn, bedeutet wenn, doch nicht besser.
Na, wenn du es natürlich gut machst. Breaking Bad ist so ein Beispiel, wo ich gerade feststelle, Alter, das geht ja richtig nach vorne.
Ich habe die Serie
abgebrochen. Ist ja auch völlig okay. Ich will nur feststellen, man darf Serien genauso lieben wie Filme.
Ich habe jetzt letztes Jahr mich nochmal an Walking Dead versucht und ich habe gemerkt, ja, die erste Staffel gefällt mir gut. Aber dann höre ich so, ja, von den 14.000 Staffeln, die es gibt, sind dann aber eigentlich nur drei so richtig gut.
Also die zweite fand ich besser als die erste, weil die auf der Farm, glaube ich, war. Die fand ich ganz stark.
Ja.
Und die dritte fand ich auch noch. Und dann dieses vierte war, glaube ich, dieses Konklave im Gefängnis. Da bin ich ausgestiegen. Und dann sagen aber viele wieder, ey, Staffel 7, 8 und so sind ganz toll. Aber klar, bis dahin müsstest du kommen.
Aber das ist oft so, dann komme ich durch irgendwas raus, so war es bei Walking Dead auch. Und dann denke ich so, aber so einen richtigen Anreiz, jetzt wieder einzusteigen, habe ich auch nicht.
Du brauchst einfach, na, weiß ich nicht, ob du das brauchst. Aber ich glaube, wenn du so ein richtig knaller Heimkino hättest, einen Raum, wo du reingehst, der ganz dunkel ist, und dann ist da die Leinwand und der Sound.
Nee, und dann gucke ich The Bear oder was.
Alter, supergeil. Also, supergeil. Ich liebe das.
Ja, mag ja sein, aber The Bear ist jetzt nichts, wo man sagt, so, boah, da brauche ich ein geiles Heimkino für.
Das ist klasse.
Oder Breaking Bad, wo sie 90% der Zeit irgendwo rumstehen und sich unterhalten.
Nein,
ja, geil.
Nein. Ey, wir müssen ja nicht einer Meinung sein. Wir reden gerade über viele Serien auf Streamern. Weißt du, wer jetzt auf dem Streamer ist?
Nee.
Stefan Raab.
Ah, ja. Hast du das komplett geguckt?
Ja.
Ich habe es nicht mitbekommen, weil ich war bei Paul Kalkbrenner.
Ich wollte es nicht. Also wie war das?
Wir sind wegen Kali hingegangen.
Also war da dieser Drogen-Rave im Pit der Wuhlheide?
Ja.
Das ist voll geil. Mit Lasershow und Nebel, ne? So ist das doch da, ne?
Also wir sind da hingegangen, weil Kali dahin wollte. Ich muss sagen, ich liebe sein Album Berlin Calling. Ich mochte den Film damals auch. Sky and Sand ist natürlich ein zeitloser Klassiker. Aber wir kamen da an und ich dachte so, boah, also es war übelst voll. Ganz viele Leute waren mega unfreundlich. Es war so, die haben sich angerempelt, haben sich mit Bier beschmissen. Paul Kalkbrenner sah aus, als hätte er sich jede Droge der Welt reingedröhnt. Mag sein, dass es nicht so gewesen ist, aber man sieht, dass er das früher mal gemacht hat, auf jeden Fall. Dann waren drei Laser da, die ins Publikum gestrahlt haben und ein bisschen Nebel. Und da ist so, eigentlich habe ich hier nichts zu suchen. Das war rein musikalisch, wurde es erst in der zweiten Hälfte so richtig gut, weil dann nämlich die Berlin Calling Sachen gespielt wurden. Vorher war es so gleichmäßiger Techno, der so gelaufen ist. Und dafür war mir das zu, ne, du stehst in der Waldbühne in Berlin, in so einer sehr geilen Location.
War
nicht
in der Wuhlheide?
Nee, es war in der Waldbühne.
Ach so.
Und da dachte ich so, boah, das ist dann eher was für einen Club, wo du dann so eine eher intimere, ne, und wo du dann so auch ein bisschen in the zone sein kannst, um zu tanzen. Als Konzert hat das gar nicht für mich funktioniert. Aber die anderen hatten Spaß, deswegen war es okay. Aber ich kam dann nach Hause und habe dann gesehen, oh, heute war dieser Boxkampf. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Ich habe nur gesehen, die Leute haben
das Ding zerfetzt.
Mich hatte auch ein Nachbar daran erinnert. Und dann haben wir so, oh klar, wollten wir ja reinschauen. Ich war gerade dabei, meinen neuen Schlafrhythmus reinbekommen zu wollen. Habe deswegen ein bisschen umgetauscht. Und dann ging das aber los mit. Und ich dachte schon, so würde er das wie früher machen. Und du merktest so, okay, die fangen jetzt wirklich an, seine Legacy zu erzählen. Und RTL schaltet alle 15 Minuten gefühlt Werbung. Dann bin ich erst mit dem Hund raus und so, weil 20.15 Uhr ging das los. Und ich war so, ey, vor 21.45 Uhr werden wir den nicht zu Gesicht bekommen. Und dann zog sich das wirklich bis 22.15 Uhr, bis man Stefan Raab mal sah. Ja, also es gab wirklich diesen Boxkampf gegen Regina Halmich. Und die Krux vom Abend ist mehr oder weniger viele Promis von RTL in den ersten Reihen. Elton, die Von Torra-Tochter, deren Name gar nicht einfällt, aber die super viel im Sport-Moderatoren-Business unterwegs. Laura Von Torra, genau. Sorry an dieser Stelle für Tochter. Die hat selber eine super super im Sportwesen unterwegs. Und Buschmann machen da so. Es fühlte sich einfach an wie vor 9 Jahren, als Stefan Raab aufgehört hat. So, er selber sieht so fit aus, wie er noch nie war, hat sich so seinen riesen Auftritt gegönnt, aber dafür, dass er wahrscheinlich alles sich selbst runterscriptet, eine komplette Selbstbeweihräucherung, ne, auch mit Ansagen zwischendurch, auch bei Pressekonferenzen danach ging so eine Influencerin, wo er immer, es wirkte alles auch so ein bisschen von oben herab, so als räumt er jetzt den ganzen Laden auf, RTL gehört ihm, wir haben 5-Jahres-Deal, jede Woche kommt eine neue Show, wir haben die noch nicht gesehen, weil die kommt jetzt Mittwoch, das ist eine Quiz-Infotainment-Serie, wo man 1 Million gewinnen kann und er ist jetzt da, kassiert wohl 90 Millionen für 5 Jahre, die er sich an RTL Plus bindet und die investieren wohl bis zu 250 Millionen um, er sagt selbst, es gab keine gute Unterhaltung mehr im Fernsehen, weiß ich nicht, jetzt natürlich auch klares Schießen gegen Jan Böhmermann und Joko und Klaas und so weiter und so fort, er sei jetzt zurück. Ich weiß nicht, für mich ist Stefan Raab so ein bisschen schon so ein Fernsehheld meiner Kindheit und Jugend, als ich zur Schule ging, war immer so TV Total, das Neue draus war, haben wir jede Woche geredet, was ist jetzt so gerade das Ding, was ist so passiert, weswegen ich den für mich schon Teil meiner Jugend und Kindheit einnimmt, so nach dem Kampf selber habe ich echt so 2 Seiten. Ich fand es ganz nett, ihn mal wiederzusehen, aber er scheint genau der gleiche gewesen zu sein in einer Welt, die sich aber in den letzten 10 Jahren echt verändert hat. Sowohl auf Social Media, sowohl in der direkten Konkurrenz, als auch die Kommunikation in der Gesellschaft. Und da brauche ich eigentlich nicht noch so einen provokanten Hau drauf. Irgendwie habe ich mir so erhofft, da kommt was anders Erfrischendes und nicht, was mich so nostalgisch nur erinnern soll. Und ich glaube, auf dieser Welle lässt sich nicht reiten, zumal das ja auch das größte Event war, was er jetzt haben wird. Ne? Das war dieser Kampf. Jetzt wird alles deutlich kleiner gekocht und nicht mehr im Fernsehen, sondern auf RTL Plus. Ja, und ob die Leute sich jetzt RTL Plus holen, um sich das anzugucken, der wird, denke ich, die ersten 2-3 Monate gute Zahlen haben und dann wird es deutlich weniger werden.
Also ich muss gestehen, ich habe von ein paar Leuten gehört, dass sie das geguckt haben. Ich habe mir bei jedem einzelnen dieser Menschen gefragt, warum hast du das angeguckt? Warum macht man das? Warum vergeudet man seine Zeit daran? Für mich war das so, ich habe den geliebt damals zu Vivasion-Zeiten.
Rabbi Gramm und so, ne?
Ja, das Rabbi Gramm, ich weiß nicht, war das schon bei Vivasion? Auf jeden Fall war der, das war halt wild und neu und frisch. Der war halt der Mann bei Viva. Ne? Da hast du schon gemerkt, der ist ein Genie. Der macht aus Scheiße Gold. Und das hat er dann ja auch bei TV Total am Anfang hinbekommen. Aber irgendwann war er satt. Irgendwann hat er keine Lust mehr gehabt. Das hast du gemerkt. Die letzten Jahre hat er keine Lust mehr gehabt. Dann saß er nur noch da, hat von seinen Dingern abgelesen, von den großen Zetteln. Die Gäste wurden regelmäßig gefragt, was machst du eigentlich? Und was machst du eigentlich hier? Und es hat mir nur noch die Frage gefehlt, was mache ich eigentlich hier? Und dann ist er gegangen und ich dachte so, das finde ich respektabel. Jemand, der geht und sagt so, ich habe jetzt alles erlebt und alles gemacht. ich bin raus. Und ich finde es auch nicht schlimm zu sagen, so irgendwie habe ich jetzt doch nochmal Lust bekommen, zurückzukommen. Das finde ich gar nicht problematisch. Eher sogar cool, wenn er jetzt gesagt hätte, ich habe mir was Neues ausgedacht oder ich will vielleicht sogar wieder TV total zurückhaben, was auch immer. Aber dieses Gewese, was da jetzt im Vorfeld drumherum passiert ist, dieses Aufbauschen, da habe ich direkt gemerkt, so, nee, das ist der Stefan Raab, die Seite von ihm, die ich schon immer unangenehm fand. Und das interessiert mich null. Ich gucke eh kein Fernsehen mehr. Ich habe gar kein Fernsehen. Wenn, dann müsste ich das
auf RTL Plus schauen.
Auf RTL Plus. Und da würde ich mir niemals ein Abo für holen. Sowas, also da gibt es halt gar nichts für mich. Und möchte auch RTL nicht unterstützen, ehrlich gesagt. Und deswegen, nichts davon hat mich interessiert. Nichts davon hat mich jetzt auch überrascht. Ich fand es eher abstrus, dass Leute jetzt hinterher geschrieben haben, oh, der ist ja auch unsympathisch. Und das war er schon immer. Also schon jahrelang hat er das auch immer mal wieder gezeigt.
Es gibt ja diese Szene mit, war das diese Bella? Ich weiß nicht, wie hast du das mitbekommen?
Miss Bella. Ja. Nee, ich hab nur gehört, dass...
Er fragt sie, wie viele Follower sie hat. Nee, sie sei Content Creatorin. Und er sagt, sei er auch. Wie viele Follower hat sie? Sie sagt, na, so viel wie du, 2,6 Millionen. Er sagt, wie lange hast du dafür gebraucht? Sie so, 10 Jahre. Und er so, ich 3 Tage. Ich denke mir so, Digi, du hast vorher 30 Jahre Fernsehen gemacht oder 20. Nee, so, dass du 3 Tage gebraucht hast. Und ja, du wolltest 9 haben und so. Sind so Momente, er macht jetzt, ich meine, der hat ja alles erreicht. Wem will er was beweisen? Der Eurovision Song Contest, der hat die größten Bands bei seinen Events gehabt. Der hat sich wirklich viele große Shows ausgedacht.
Der war krass.
Und jetzt ist dieses, ey, hoffentlich werde ich eines Besseren belehrt, weil die Showlandschaft in Deutschland könnte was vertragen, was anders wäre. Definitiv. Hab so ein bisschen das Gefühl, das fing bei mir jetzt schon an, jetzt so fängt so an Legacy zu bröckeln.
Also wenn das die Show ist, die jetzt an diesem Abend entstanden ist, was erwartest du für die Shows, die jetzt noch kommen? Stefan Raab ist dann halt auch ein Boomer und das ist ja gar nicht schlimm. Leute werden alt und Leute werden im Alter vielleicht auch nicht unbedingt kreativer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Show, in der ja angeblich jede Woche 1 Million oder so zu gewinnen ist. Ja,
der Duktus schon, du gewinnst hier nicht die 1 Million bei Stefan Raab, klingt ja genau wie Wer steht mir die Show. Also so ein langer Shownamen, da merkst du schon richtig so diesen, gegen wen man ankämpft. Und dass er auch 20.10 Uhr starten will und nicht 20.15 Uhr. Ne, das sind schon so ganz klare Spitzen, wo ich so denke, es wird komisch. Es wird komisch. Irgendwie ein bisschen Frust schwingt.
Ich muss
mit.
Sagen, mir könnte das alles nicht egaler sein. Das Einzige, was ich so gedacht habe, war, im Vorfeld hieß es ja, er will sogar vielleicht eine neue Streaming-Plattform groß machen.
Da hat er nur gelacht drüber tatsächlich.
Das wäre interessant gewesen zu sehen, wie was da vielleicht passiert wäre, was da für Inhalte hätten passieren können. Letzten Endes ist es doch nur RTL Plus geworden. RTL Plus guckt keine Sau. Und ich glaube jetzt nicht, dass man das verpasst, wenn man seine Sachen schaut. Aber jeder, der es macht, hat offenbar zu viel Zeit und dann macht man das halt. Von daher.
Er ist jetzt also 5 Jahre da. Mal sehen. Der Aktienkurs ist gestiegen.
Von RTL?
Ja, ich habe schon gesagt, also rein theoretisch, wenn ich Bock gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich letzten Donnerstag, Freitag RTL-Aktien kaufen sollen und noch ein bisschen halten und dann kannst du wahrscheinlich RTL wieder shorten. Ja, 3%. Also die geben 90 Millionen wahrscheinlich für Raab aus und ihr Unternehmenswert ist 110 Millionen an der Börse gestiegen. Insofern erstmal nicht schlecht, aber mal gucken. Ist zumindest der direkte Impact. Ob sich da wirklich länger was dran trägt, man wird es sehen. Aber das reicht ja auch zu Stefan Raab.
Ich würde euch sagen, statt Stefan Raabs Shows zu gucken, geht doch vielleicht mal lieber ins Kino in den nächsten Monaten. Und ne, wir machen das ja immer so, dass wir mal eine Übersicht präsentieren. Was kommt denn jetzt noch? Wir sind im September fast durch. Deswegen ganz kurzen Überblick noch, was uns erwartet. Wir fangen an im Oktober am besten. Bis Ende Oktober haben wir ja schon gesagt, was so noch passiert. Wir haben jetzt auf jeden Fall nicht die Sachen, die auf Netflix und so starten. Du hast gestern gesagt, der Schacht 2.
Zum Beispiel.
Oder wie hieß denn der? The Platform hieß der.
Genau, der Schacht und The Platform ist das Gleiche. Mhm. Also eigentlich hat der einen spanischen Namen. Ja. Zwei falsche ausländische Namen.
Ja. Da sind noch ein paar Sachen dabei, die ich jetzt gar nicht mir aufgeschrieben habe, was auf Netflix und auf Apple.
Nee, wir machen jetzt ja Kino, weil du liebst ja Kino.
Ja.
Und zu Hause wird es ja blöd.
Nö, zu Hause mag ich auch. Gestern habe ich mir zum Beispiel Pumpkinhead angeschaut.
Klingt nach einem Halloween-Film.
Der heißt im Deutschen heißt er das Halloween-Monster. Ich gucke ja total gerne auch zu Hause, aber keine Serien. Joker 2.
Wie ist das eigentlich mit Miniserien? Da weißt du, die sind zu Ende. Ist das dann eine Sonderstellung? Hast du übrigens gesehen, dass Jodie Foster
Baby
gewonnen
Reindeer
hat?
Zum Beispiel ist ja eine Miniserie, die
da bist du dann dabei.
Da bin ich dabei.
Da
ja.
Weißt du, okay, das, hast du gesehen, dass Jodie Foster gewonnen hat?
Für Night
True Detective?
Ja, was soll man machen?
Oktober, Kino. Na, wir fangen an mit dem Joker, ne?
Joker 2, wir haben in den letzten Wochen ja immer mal wieder drüber gesprochen, läuft nicht so gut, was die Kritiken angeht. Auch das Tracking spricht gerade davon, dass ungefähr 20 Millionen weniger zum Start eingespielt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Flop wird, aber es sieht so gerade danach aus, dass er nicht so gut laufen wird. Ich glaube, das wird nicht, also ich kann mir vorstellen, es wird kein guter Film. Ich finde den Trailer auch gar nicht gut, aber das, ne, das kann auch sein, weil ich hatte eine Kritik in den USA gelesen, da meinte jemand, alle die, die den ersten Teil nicht so gut fanden, werden den lieben und andersrum. Und sollte das so sein, ist es ja
dann kommst du raus und sagst geil und
geil,
wir sagen
geil,
alle,
geil.
Oh.
Und dann werden wieder alle schreiben, so immer, immer das Gegenteil. Es ist wieder Gegenteiltag bei ihm.
Ja.
Und dann sage ich Spiegel.
Ja, Tag der Selbstbenennung.
Ja, so.
Am gleichen Tag startet der wilde Roboter. Da haben wir jetzt dann ausführlich drüber geredet. Große Empfehlung von uns.
Genau, das soll es auch gewesen sein in dieser Woche. Dann in der nächsten, am 10. Oktober, startet Transformers One. Dürfen wir euch jetzt noch nicht sagen, was wir davon halten. Aber die Leute, die Fans von Rumatra, Chef Strobel oder Phil Laude sagen, das wird rot im Kalender angestrichen, der Termin.
Woche später?
Warte mal ganz kurz.
Hast du da noch einen?
Mhm.
Welchen denn?
Die Christopher Reeve Story.
Stimmt.
Superman. Ich will nur kurz sagen, wir dürfen auch hier noch nicht drüber sprechen. Da fällt das Embargo am 2. Oktober. In der Woche sage ich halt auch was über diese Doku. Aber ist auf jeden Fall was, was man sich notieren kann.
Die Woche später, deutsches Mammutprojekt Hagen. Die neue quasi Nibelungen-Verfilmung für alle, die jetzt sagen.
Gab es da nicht schon vor.
Hast du eine Serie, die Nibelungen?
Nee, ist da nicht ein Film? Ah, nee, das war Goldmund und Sieg. Nee, wie ist das? Letzten Jahr?
Narziss und Goldmund.
Ja.
Ja.
Ich dachte, ist das nicht auch so was gewesen?
Na, ja. Weiß nicht.
In dieser Woche startet auf jeden Fall Smile 2. Ich muss gestehen, der Trailer sieht echt nicht übel aus. Der lief jetzt auf dem Fantasy-Filmfest vor jedem Film.
Weiß nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, aber die Schauspielerin mag ich ganz gerne.
Ich bin skeptisch. The Apprentice startet aber auch noch in der Woche.
Da bin ich skeptisch.
Da bin ich interessiert.
Weil der hat keine guten Kritiken bekommen.
Ich bin interessiert. Vielleicht können wir nächste Woche ausführlicher darüber reden, wenn wir zu 85% einen Gast haben.
Wird der jetzt nicht auch gezeigt? The Apprentice?
Ja, ich sag nur so, derjenige, wenn es sein Gast ist,
der spricht die Figur,
Sebastian Stan.
Aber ich meine, wird der nicht auch der Presse jetzt gezeigt? Ich dachte.
Der war doch schon.
Ja, der war schon, aber der kommt schon. Ja nochmal.
Ja, der kommt nochmal, dann wird der Presse nochmal gezeigt werden, bestimmt, ja.
Also, da haben wir dann, du sagst ja, Hagen ist wichtig, aber ich sage The Apprentice und Smile 2. Bei Smile bin ich gespannt, ob der wieder so viel einspielt. Aber ich finde es gut, dass das Thema. Du findest es nicht gut? Ich finde es schön, dass sie das so gemacht haben, dass es jetzt eine.
Musikdings
so,
ist.
So eine Taylor Swift ist, die ins Publikum guckt und alle lächeln.
Ja, ich krieg so Trap-Vibes.
Ja, das ist ein bisschen problematisch. Ja, eine Woche später kommt ein Film, der ist interessant. Habe ich ja schon mal drüber gesprochen. In A Violent Nature ist ein Film, wo man aus der Ich-Perspektive. Nee, nicht ich. Es ist quasi. Ist wie so ein Computerspiel, Third Person, du läufst quasi mit einem Killer, nehmen wir an, Jason aus Freitag der 13. läuft durch den Wald und jagt seine Opfer und statt, dass man die Opfer sieht, die vor ihm weglaufen, sieht man nur ihn. Und das ist eine Geduldsprobe, weil der Killer halt läuft und läuft und läuft und dann hörst du in der Entfernung die Teenager schreien oder eben sie spielen im Wasser und er geht dann langsam darauf hin zu und dann, also es ist ein interessantes Experiment. Das funktioniert so semi. Ich habe den schon gesehen. Ich rede dann darüber, wenn der startet. Aber für Leute, die mal was anderes im Kino wollen, was Horror angeht, das ist nicht schlecht. In A Violent Nature ist okay. In dieser Woche. In derselben Woche kommt aber auch noch Venom, The Last Dance. Ich habe jetzt bei
Tom Hardy in Topform.
Tom Hardy. Die ersten beiden hasse ich. Meine Frau liebt's. Du magst nur den zweiten nicht, ne?
Den zweiten nicht. Den ersten fand ich ganz unterhaltsam.
Ich habe jetzt bei Sebastian die ganze Zeit, also bei Filmstarts, der ist ja da voll deep drin. Es gibt wohl einen super Symbionten namens Knull.
Nee, das ist der Endgegner von seinem Planeten, von seinem Heimatplaneten.
Hab ich noch nie gehört.
Knall.
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 Knull.
Knall.
Finde ich einen schönen Namen. Das ist wohl der Gegner. Und in derselben Woche startet The Room Next Door. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, oder vorletzte, wo wir über die Filme in Venedig gesprochen, der neue von Pedro Almodovar. Und ich glaube, der hat den Preis auch gewonnen, ne?
Ja, der hat einen Preis gewonnen.
Ich glaube, der hat den Hauptpreis gewonnen.
Okay.
Und dieser Film startet in der Woche. Deswegen, falls ihr für die Oscarsaison schon mal vorbereitet sein wollt, da kommt der.
Dann kommt die Halloween-Woche. Riefenstahl, das dürfte die Doku sein, über die ich gesprochen habe, die nicht uninteressant ist, nehme ich mal an. Das ist dann Halloween, können wir auf jeden Fall mal gucken. Da habe ich auf der Liste. Dann wollte ich ja sowieso mal Terrifier 1 und 2 endlich mal gucken und besprechen.
Du hast den zweiten nicht gesehen?
Nee, ich habe beide nicht gesehen.
Ah.
Weil dann startet ja Terrifier 3.
Ja. Also sagen wir mal so, wenn du dir die guckst, wirst du dich wahrscheinlich fragen, warum ist das so ein Hype? Dir wird aber schnell auffallen, okay, es hat wahrscheinlich offenbar nur damit was zu tun, dass das Mutproben unter Kids sind.
Ja.
Weil die sind schon extrem brutal, aber also es ist jetzt nicht so, dass du als jemand, der eine Menge Horrorfilme gesehen hast und auch ein bisschen brutale Szenen gesehen hast, wirst du halt sagen so, jo, die Effekte sind okay, aber ist auch ein bisschen übertrieben.
Ich habe gedacht, das wird so, dass mir schlecht wird oder so.
Ja, sagen ja Leute, dass man sich da übergeben muss. Aber also weiß ich, vielleicht funktioniert da bei mir was nicht. In der Woche startet aber auch ein Film. Das Original halte ich für einen der gruseligsten Filme aller Zeiten. Nämlich Salem's Lot oder Brennen muss Salem. Basiert auf einer Geschichte von Stephen King. Das, wie gesagt, das Original, ich glaube mit Max von Sydow, ist so toll. Da gibt es eine ganz, ganz krasse Szene drin über das Remake, was jetzt kommt, hat man viel gehört, nämlich, dass der fast nicht gemacht wurde und jetzt auch fast nicht erschienen ist. Der ist wohl so ein bisschen, irgendwie haben wir das so mit den Stephen King-Filmen, war das nicht bei Kinder des Zorns auch so, dass der ewig zurückgehalten wurde und dann so in
dann
der,
so weg,
im
weg.
Giftschrank ja, und dann wird er so komisch released unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bei Salem's Lot ist irgendwie dasselbe los.
Ihr könnt übrigens in der Woche auch noch, wenn ihr Godzilla Minus One letztes Jahr verpasst habt, die Schwarz-Weiß-Version schaut, die heißt Godzilla Minus One, Minus Color.
Ja, ja. Ey, wenn ihr einen Film sehen wollt, meines guten Geschmack, dann empfehle ich euch den neuen Uwe Boll-Film. Der startet nämlich auch im Kino, First Shift. Wenn ihr euch den Trailer ansieht, das sieht ein bisschen so aus, wie wenn Robert und ich jetzt gemacht mit dem iPhone auf die Straße gehen und Räuber und Gendarm spielen und das abfilmen, dann
hast du den Film.
Dann sieht das ein bisschen so aus wie First Shift.
Ich muss super auf Toilette, David.
Und dann gehe
und
ich rede weiter. In derselben Woche, du hast nämlich nichts dazu zu sagen, läuft auch noch, ihr hört jetzt gerade, wie Robert auf Toilette geht. In derselben Woche läuft auch noch Anora, das ist der neue Film von Sean Baker. Ich habe den schon gesehen. Ist auch kein Embargo mehr drauf, deswegen kann ich euch sagen, der ist richtig toll. Es geht um eine, diesmal so eine Sexworkerin. Es ist normalerweise Sean Baker, wenn ihr Red Rocket gesehen habt oder The Florida Project. Normalerweise erzählt er ja Geschichten in so einem Milieu. Ja, es sind immer so Milieustudien, oftmals gedreht mit Schauspielern, die keine sind, nämlich mit Leuten, die in diesen Milieus tatsächlich gelebt haben. Da sucht er sich Leute, die dann meistens an diesen Orten leben und dadurch kommt so ein Lokalkolorit dazu. Und es wirkt immer sehr geerdet, weil es sehr realistisch scheint, weil eben nur einige Leute Schauspieler sind. Das ist diesmal anders. Es spielt jetzt hier im Stripper-Milieu und am Anfang hatte ich so das Gefühl, cool, ne, sie erzählen ein bisschen was über Sexworker, aber das dreht dann relativ schnell ab. Bleibt aber trotzdem spannend und interessant. Ist ein wilder Film, der gerade auch für einen der Oscar-Kandidaten gehalten wird. Deswegen, ich erzähle euch was im Oktober darüber. Kommt nämlich erst am 31. Aber den könnt ihr euch schon mal notieren. Ist nur wieder mal kein einfaches Kino. So, wir kommen in den November. Robert ist immer noch auf Toilette, aber ich mache jetzt hier trotzdem einfach weiter. Anfang November, Horizon Teil 2. Soll angeblich starten. Ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, ob das nicht auch vielleicht auf Netflix landen könnte. Aktuell ist ein Kinostart noch geplant. Kevin Costners große Western-Nummer geht also weiter. Robert, freust du dich schon auf Horizon 2?
Ich bin wieder da.
Ja, du bist wieder da.
Ich bin wieder da. Ey, ganz ehrlich, ich konnte dem ersten ja mehr abgewinnen als du. Ich bin gespannt. Ich wünsche ihm eigentlich, dass er seine Filme da alle machen kann. Vor allem, ich weiß, was mich erwartet. 3 Stunden da sitzen und so mal wirken lassen. Also ich erwarte nicht viel, aber ich erwarte, dass es für mich okay ist.
Dann
hast du schon Red One gehabt?
Was soll denn Red One?
Na, dieser überteure Amazon-Weihnachtsfilm mit Dwayne Johnson
in derselben
und
Woche.
Chris Evans.
Der startet in derselben Woche. Ich glaube, was ist das? Wer ist der Weihnachtsmann nochmal?
J.K. Simmons. Das ist doch der Weihnachtsmann, der, glaube ich, entführt wird oder so.
Und Dwayne Johnson ist von der Weihnachtsspeziale.
Irgendwie sowas.
Sieht so kacke aus. Es sieht so kacke aus. Und ist das nicht wieder mit Ryan? Nee, Chris Evans ist es diesmal wieder. Chris Evans ist Ryan Reynolds in Scheiße. Das ist so diese ganze Marvel-Verbindung. Das sind alles, weiß ich nicht, kann ich nicht gucken. Egal, wir gehen einfach weiter eine Woche. Gladiator 2 am 14. November.
Oh, das ist für mich echt so ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem Film, weil das ist auch so ein, er kann an der Legacy ganz schön kratzen Ding. Die Trailer machen zu wenig mit mir. Ich habe wirklich Sorge. Weil Gladiator ist einer meiner wahrscheinlich Top 20 Filme of all time, die ich persönlich extrem liebe. Und ich habe ein bisschen Sorge. Was bei dir?
Ich weiß, also der Trailer war so, das hat er ja schon bei Napoleon gemacht. Irgendwie hat, ich glaube, Ridley Scott hat so eine Trailerfirma, die ja engagiert und die sagen dann, Hip-Hop-Songs müssen da rein. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Es sieht sehr danach aus, als würden sie vieles versuchen, nochmal genauso zu machen. Also ich habe im Trailer ganze Einstellungen erkannt, die repliziert wurden aus dem ersten Teil. Ich bezweifle, dass der was zu erzählen hat, was dem Ganzen... Ne? Also du wirst dich hinterher fragen, warum musste da jetzt ein zweiter Teil von gemacht werden?
Ja, dabei sind Paul Mescal und Pedro Pascal ja super Schauspieler, mit denen man was machen könnte, aber...
Ja.
Trailer sieht nicht doller aus.
Nicht so wirklich. In derselben Woche startet noch was, so vielleicht ein kleiner Geheimtipp, ich weiß noch nicht viel darüber. Severin Fiala und Veronika Franz haben vor ein paar Jahren diesen Ich sehe gemacht aus Österreich, der weit über die Grenzen Österreichs hinaus zu einem weltweiten Horror-Geheimtipp geworden ist. Weißt du, mit den zwei Söhnen und der Mutter, die dieses verbundene Gesicht hat. Das Bild wirst du bestimmt gesehen haben, den Film kennst du glaube ich nicht, aber der ist stark. Dann haben sie einen ersten Film in den USA gemacht namens The Lodge, der war eher so meh. Und jetzt kommt Des Teufels Bad, ein neuer Film, ich glaube, den sie wieder in Österreich gedreht haben. Und kann man zumindest gespannt sein, auch am 14. November. Eine Woche später, am 21. starten mit Conclave und Emilia Perez, zwei Filme, die auch so, ich habe gerade schon über Nora gesprochen.
Ja.
Es gibt gerade so die ersten Oscar-Prognosen, was sind so die Filme, die vielleicht nominiert werden könnten. Anora wird ganz vorne genannt, der neue Sean Baker-Film. Ich habe den ja schon gesehen. Conclave ist der andere von Edward Berger, der neue, also der Mann, der im Westen nichts Neues gemacht hat. Ralph Fiennes und Stanley Tucci spielen Priester oder Papstanwärter, irgendwie sowas. Ich habe nur die Bilder gesehen. Die Trailer oder das, was ich gesehen habe, sah super uninteressant aus, weil ich gerade dieses, ne, genauso wie...
Müssen wir mal Edward Berger hier als Gast haben, wa?
Ja, das wäre cool, ja. Emilia Perez haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Musical, Zoe Saldana wird als beste Hauptdarstellerin gehandelt. Also da hört man auch eine ganze Menge. Aber wenn ihr wirklich den heißesten Oscar-Anwärter des Jahres sehen wollt...
Das ist jetzt Spiders, oder?
Spiders. Ihr Biss ist der Tod. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass ich letztes Jahr über Vermin gesprochen habe. Diesen französischen... Spinnenhorrorfilm in den Banlieues, der ist sehr viel besser als dieser andere Sting, der jetzt kam. Der kommt jetzt endlich in die Kinos.
Und heißt Spiders.
Über ein Jahr später. Spiders, ihr Biss ist der Tod. Jeder, der den Titel liest, wird sich sagen, was ist denn das für ein Shit und wird nicht reingehen. Aber bitte, bitte, tut euch den Gefallen, der ist deutlich besser.
Woche später macht Disney wieder einen Milliarde-Dollar-Release.
Bist du sicher? Der lief doch gar nicht so gut.
Ja,
oder?
Aber seit Disney Plus, ey, ich habe bei mir in der Nachbarschaft Mädchen ab 4 Jahre, alle durchweg, wir haben viele Kinder, die alle sagen, wann kommt Vaiana 2? Wann kommt Vaiana 2? Ja. Alter, Vaiana ist eine Trademark inzwischen.
Ich fand den gar nicht so gut, den
Die werden nicht umsonst eine Realversion machen und die Version parallel. Ja, ja. Das, also Vaiana, es sieht auch nicht schlecht aus in den Trailern, der Animationslook. Ich denke, das könnte, vor allem im Vorweihnachtsprogramm, könnte so ein Film werden, weil der Dezember nicht so viel Konkurrenz wie sonst bietet, dass Disney noch 1 Milliarde Dollar, bei denen läuft es gut, die sind ja mit Abstand dieses Jahr das gewinnträchtigste Studio an den Kinokassen.
Dezember geht es erstmal langsam los. Ich würde erst zum 12. Dezember springen, da starten nämlich 3 Filme. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie alle auf demselben Datum bleiben.
Das ändern die jetzt aber eigentlich nicht mehr im September.
Ja, manchmal schon. Manchmal wird das schon noch geschoben, weil Der Herr der Ringe, Die Schlacht der Rohirrim, Wicked und Craven the Hunter. Gut, sind halt 3 sehr unterschiedliche Filme. Craven the Hunter ist eher ab 18 Männer, die es brutal wollen, Comic-Fans. Wicked ist eher nicht für diese Zielgruppe. Bei Wicked muss ich sagen, ich war vor ein paar Wochen, habe ich mit ein paar Universal-Leuten gesprochen, die haben mir 2 Sachen gesagt. Der wilde Roboter ist der beste Animationsfilm seit Jahren. Damit hatten sie schon mal recht. Zumindest ansatzweise. Und Wicked soll toll sein. Und normalerweise, wenn so wie Leute von Studios sowas sagen, höre ich nicht genau hin, aber irgendwie...
Du hast doch Musicals.
Ja, ja. Also ich freue mich auch nicht.
Das ist auch noch ein zweiteiliges Musical.
Ich freue mich gar nicht drauf. Also ich bin nicht mal sicher, ob ich den gucken will. Aber hier geht es ja nicht nur um mich. Deswegen, also für Leute, die es mal gehört haben wollen, Wicked soll sehr gut sein. Ich werde schon bei Joker 2 und bei Emilia Perez zu kämpfen haben und werde mir Wicked vielleicht nur angucken, weil ich auch mal mitreden möchte.
Beruht auf
dem
Broadway-Musical, das wiederum ja, glaube ich, ein Buch ist. Glaube ich.
Und ja, ist es nicht der Zauberer von Oz oder die Vorgeschichte?
Spielt irgendwie in der Welt Oz, aber ich glaube, es ist nicht der Zauberer von Oz. Es ist auch ein Zweiteiler, ne? Kommt dieses Jahr und nächstes Jahr. Es sind 2 Filme.
Das wird gar nicht kommuniziert. Also, weil das steht ja jetzt, der heißt ja nicht Wicked.
Nee,
dann
müssen wir einfach mal gucken, was ist eigentlich genau das Broadway-Musical, dann würde es sich erklären. Habe ich aber nicht.
Und die Schlacht der Rohirrim, das ist was ganz Seltsames, weil es ein Anime-Film ist mit Der Herr der Ringe. Und ich glaube, also da gibt es sicherlich eine Überschneidung, aber ich, der Der Herr der Ringe mag, aber jetzt nichts mit Anime anfangen kann, bin maximal irritiert von.
Und das wird dein Eintritt in die Welt des
Was
Animes.
Was redest du mich? Und du sagt, bist doch selber, sagt, du bist doch genauso wie ich.
Und sagt, ab jetzt liebe ich Anime. Stimmt Mochtest ja gar nicht, wir hassen ja nicht per... Ja.
Nee, hassen habe ich nicht
ja,
gesagt.
Wir mögen ja nicht Anime.
Aber ich habe bei Terminator Zero ja wieder gemerkt, dass es definitiv Grenzen gibt.
Ja, das ist ja bei erstmal, also im Trailer finde ich, ist es eher der Look. Und das, was du bei Terminator Zero gesagt hast, dass man tausend Sachen ausweicht und dass dich so Sachen stören, die entgegen der Logik funktionieren in Anime, das ist ja aus den Trailern von der Schlacht der Rohirrim ja noch nicht ersichtlich.
Ich mag halt irgendwie nicht, wie die Figuren gezeichnet sind, ganz häufig. Manchmal ist es okay und hier, da fremdel ich.
Ich find's,
aber es mag
ich,
sein,
ich,
dass
ich
es im Kino was ganz anderes ist.
Das mit dieser Brand jetzt sowieso passiert. Du hast die Ringe der Macht, du hast das hier und dann hast du die nächsten Realfilme. Also Warner lotet gerade eh alles aus. Oder die Erben von Tolkien loten eh gerade alles aus, was machbar ist, was sich vergolden lässt. Insofern gucken wir mal. Aber ich denke, dass die alle drei auf dem Starttermin bleiben. Ich denke nicht, dass die wegrutschen, weil die wissen, dass Mufasa danach kommt in der Woche. Hm. Und Mufasa hat 1,9 Milliarden, also König der Löwen hat 1,9 Milliarden Dollar eingespielt. Und
nee. Mm-mm. 1,9 nicht. Nein. Inside Out 2 ist ja an König der Löwen vorbeigezogen. Der hatte, glaube ich, 1,5. So in dem Dreh. Oder 1,6 vielleicht.
Kann 1, auch 9. sein. Kann auch sein. Ich mach
der,
das.
Deswegen wurde ja gerade gesagt, dass Inside Out 2 der erfolgreichste Animationsfilm
ist. 1,662.
Und da ist Inside Out 2 jetzt drüber gelandet, ja. Ich glaube aber nicht, dass das nochmal passieren wird, weil A war der erste Teil nicht besonders beliebt.
Das glaube ich auch nicht.
Und der zweite, ich fand jetzt, also ne, Barry Jenkins, also der Mann, der Moonlight gemacht hat, inszeniert den ja, der kann ja was, aber irgendwie weiß ich nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Die Vorgeschichte von Mufasa musste ich nicht haben. Aber für diejenigen, die das interessant finden, gibt's das. Und für diejenigen, die sagten, Mensch, nach Sonic 1 und Sonic 2 wäre jetzt doch ein dritter Teil noch sehr interessant, der kommt.
Da gucke ich eigentlich nur wegen Jim Carrey.
Jim Carrey, ja.
Ja, das ist dann alles. Aber du siehst, die wollen natürlich Weihnachtsgeschäft, wenn die Familien Kinogutscheine bekommen. Deswegen bringen sie euch Wicked, Mufasa und Sonic 3 ins Kino. Und das ist dann quasi ein Kampf zwischen Universal, Disney und Paramount, die euch quasi jeweils im Weihnachtsgeschäft verdienen wollen.
Welcher davon ist der, bei dem du sagst, finde ich am interessantesten bei mir?
Von diesen dreien oder von, nee,
von de, was im Dezember startet?
Was im Dezember startet, finde ich am interessantesten. Boah, warte.
Weil ich hatte die Tage noch.
Also ich glaube, er wird schlecht, aber meist, wenn ich mir jetzt in Kinofilm sitzen müsste, weil es mich nicht stört, wenn er schlecht ist, aber ich Aaron Taylor Johnson ganz gerne sehe, würde ich einfach mir Craven the Hunter reinziehen wahrscheinlich.
Nee.
Einfach mal, um zu gucken, ob sie irgendwie eine Kurve kriegen. Also Sonic 3 interessiert mich wirklich kaum.
Ja.
Wicked, glaube ich, wird ganz schön Bombast, aber ich fühle mich nicht so in the mood für so großes Musical. Obwohl eigentlich Herr der Ringe geht immer, ich weiß es nicht.
Also bei mir war es im Dezember auch Herr der Ringe. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt die Tage generell mal gedacht so, boah, irgendwie ist das Jahr für mich durch. Also es gibt jetzt nicht mehr diesen einen Film, auf den ich mich ganz doll freue. Ich meine, was immer cool ist, ist so das Ende des Jahres. Da starten ja diese Filme, die auf die Oscarsaison hingehen und dann sind ja viele Überraschungen
dabei.
Ja,
aber die werden bei uns oft in den Januar geschleppt oder Februar. Wir sehen sie dann in der Presse schon, aber noch nicht hier im Kino. Und eigentlich ist es ungewöhnlich, weil sonst hast du im Dezember immer ein, zwei große Kracher. Hast du dieses Jahr nicht.
Hast
auch
wegen
des Doppelstreiks aus dem letzten Jahr ist das. Wir hatten jetzt quasi viele ungewöhnliche Jahre. Erst hatten wir mal so ein Loch nach Corona und jetzt kriegen wir wieder ein Loch nach einem Doppelstreik. Ja. So, deswegen ist aber nächstes Jahr sehr, sehr packed. Insofern.
Ja. Von Freude will ich jetzt auch nicht reden, aber der einzige unter diesen Filmen, bei dem ich sage so, ach, da habe ich Lust drauf, weil wird vielleicht lustig, ist Terrifier 3. Und dann wäre eher so noch Gladiator 2 bei mir, wo ich denke so, ey. Ich habe vor Dezember gefragt, aber weil ich gerade auch meinte, ich hatte jetzt die Tage mal geschaut, was kommt jetzt noch? Und das ist ein bisschen mau. Also, weil
Joker,
ich ja dann,
Joker ist schon, finde ich, sehr spannend. Was der meine kann, bin ich interessiert. Okay. Und die Christopher Reeve-Doku, du hast ihn ja schon gesehen. Damit soll es auch für heute gewesen sein, liebe Leute. Danke fürs Dabeisein. Wie immer, nächste Woche geht's weiter. Versprochen. Vielleicht mit Gast. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.